Wir haben den
16. März, 19.41 Uhr. Ich wollte schon sagen 1941. Dann wären wir gerade in einer nicht so schönen Zeit, wenn wir 1941 wären. Aber sind wir nicht auch so in einer nicht so schönen Zeit? Naja, es ist eine Sache der Betrachtung. Ich persönlich hatte in den letzten Tagen relativ viel Comedy-Gold in allen möglichen WhatsApp-Gruppen. Lehrer rennen zu Impfungen, werden mit AstraZeneca geimpft. Einen Tag später kommt die Meldung, Impfstopp mit AstraZeneca. Alle Lehrer regen sich auf. Jetzt wurde ich damit aber geimpft. Was passiert jetzt mit mir? Man weiß es nicht. Es ist einfach Comedy. Punkt.
Warte. So. Ich habe zufällig aus guten Quellen gestern Abend, wo die halbe Welt schon an Thrombose gestorben ist, erfahren, was los ist. Und wieder so komplett aus der Welt raus.
Nee, aber so lange ist die Meldung auch nicht raus.
Ich glaube, die kam sogar vorgestern erst oder gestern.
Weißt du, manche Menschen, die beschäftigen sich so mit so dem Alltagsgeschehen. Weißt du, was ich gestern Nacht gemacht habe? Ich wollte es extra nicht vorher schon erzählen, weil ich glaube, das ist so die geilste Zeitverschwendung.
Also, gestern Nacht. Was hast du gestern Nacht gemacht? Hat das mit sexy Sportclips zu tun?
Ich habe doch keine Free-TV, Mann.
Ach so, stimmt, ja.
Nee, besser.
Okay.
Ist auch sexy, aber hat nichts mit Sport zu tun. Weißt du, die Welt beschäftigt sich mit der Pandemie, mit Impfstoffen und so weiter. Willi sitzt abends da, kurz vor 12, und guckt Twitter. Ich habe ein Twitter-Theme, was in meinem Kopf immer abläuft, wenn ich irgendwas scrolle.
Ah, Theme. Ja.
Sorry für mein Englisch.
Sorry, ich dachte, du hast ein Team. Ich dachte, du hast jetzt ein Twitter-Team. Okay, Twitter-Team. Kein Problem. Leute, die für dich
twittern. Nee, Themenmelodie in meinem Kopf. Mhm. Und die läuft dann ungefähr so. Und auf einmal sehe ich so.
2:30.
Gumroad Crowdfunding. Und ich so,
Gumroad?
Gumroad.
Nie gehört.
Gumroad ist ein Startup für Content-Creator, die digitalen Content, aber auch, glaube ich, nicht digitalen Content, ich glaube, primär digitalen Content, verkaufen können.
Das heißt, ich kann eine Podcast-Folge anbieten für den Zehner.
Ja, zum Beispiel. Warte mal, ich gucke aber noch mal nach. Weil ich
oder hat das jetzt was mit dem ganzen NFT-Kram zu tun? Mit so non-fungible Tokens und so?
Nee, ich muss mich korrigieren, es ist nicht nur digitaler Kram, sondern es ist auch irgendwie so, weiß ich nicht, alle möglichen Produkte. So ein bisschen, aber geht eher, also du kannst hier so DIY-Craft-Produkte, Comics, Books, Animations, Apps und Software, Games, also ein bisschen für das Etsy, aber auch für so Indie-Games und alles Mögliche.
Plus hier, wie heißt diese eine Plattform? Fiverr?
Ja, genau, wobei du da nicht, bei Fiverr kaufst du dir quasi Arbeitskraft.
Ah, okay.
Ne? Mehr oder weniger. Und hier kannst du tatsächlich deinen digitalen, also wir könnten unseren Podcast hier verticken, dann wird halt kein Mensch für, also gibt auch die Kategorie Podcast und Audiobooks. Da kannst du halt so Podcasts kaufen für $2,900.
Aber ich verkaufe doch keinem meine Stimme.
Nee, du verkaufst, wir könnten hier eine Folge von uns verkaufen.
Ah.
Ne? Also hier verkaufen quasi Leute ihre Podcast-Episoden für 50 okay. Euro. Ja, aber das ist so, es gibt alles Mögliche, ne? Also du kannst auch hier Comicbooks, irgendwelche Animations, irgendwelche GIFs, alles Mögliche. Jedenfalls, Gumroad ist so ein richtig interessantes Projekt, weil das relativ transparent ist. Also das ist quasi von einem Menschen, der sagt, ich will hier so Creator supporten und ich mache das so möglichst transparent. Und sind auch relativ erfolgreich, glaube ich. Und
die haben woher?
Aus der US und A.
Sind die schon aus den ersten beiden, also den ersten Runden quasi raus? Oder echt? An welchem Punkt sind die gerade von der Finanzierung?
Warte, ich google das mal.
Also vielleicht ganz kurz wieder die Laienerklärung, bevor Willi es richtig erklärt. Bei so Startup-Sachen gibt es immer so Finanzierungsrunden. So die, ich weiß die Bezeichnung nicht mehr, aber so die ersten 2-3 Runden sind in der Regel dann immer so sehr, das ist halt dann 2 Investoren oder so im Prinzip und dann wird man immer größer und dann weckt man natürlich auch Interesse, das Unternehmen wird quasi mehr wert und dann macht man weitere Finanzierungsrunden und irgendwann ist dann zum Beispiel, kann man sagen, okay, jetzt gehen wir an die Börse und jetzt kann auch der Privatanleger quasi Anteile an unserem Unternehmen kaufen und vorher ist das nicht möglich bei so Startups in der Regel, außer die fahren extra so ein Prinzip und man kann dann diese Genussscheine, nee, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, auf jeden Fall so, da kann man auch irgendwas machen, aber in der Regel gibt es diese Finanzierungsrunden. Ich habe jetzt gerade Willi gefragt, an welchem Punkt sind wir denn eigentlich bei diesem Startup? Ist das noch Startup-Anfang oder ist das schon, okay, eigentlich sind wir schon mega big?
Nee, die sind doch relativ kleinisch. Also, die haben insgesamt 16 Millionen Euro eingesammelt. Die gibt's aber seit 2011 schon. Und
krass.
Die sind quasi in der C-Runde. Das heißt, die haben am Anfang so eine Startrunde gehabt. Dann haben die eine A-Runde, eine B-Runde. Jetzt sind die bei der C-Runde. Und die C-Runde war jetzt quasi am 15. Was haben wir heute? Den 16. Also die war quasi gestern und die war zweigeteilt. Die haben 1 Million eingesammelt von privaten Investoren, also von einfach großen Investoren. Und 5 Millionen haben die eingesammelt in einem Equity Crowdfunding Round. Und das war so, das habe ich auf Twitter gelesen. Und es war halt fucking halb 12 oder kurz vor 12. Und ich so, ich klicke mal so drauf und dann steht so, hey, registriere dich jetzt auf dieser Seite und dann kannst du daran teilnehmen. Und ich so, links geguckt, rechts geguckt, spannend.
Hab auf mein Konto geguckt und hab gedacht,
oh, Konto leer, geil, kannst du noch draufklicken und so, was ist denn so der Mindestbetrag? Ah, 100 US-Dollar. Ich so, die kannst du dir doch aus den Rippen schneidern. Klickst du drauf, sag, ach, scheiß drauf, 250 US-Dollar.
Also echt?
Klick hier, klick da. Oh, Ausweiskopie an irgendeinen fremden Server, kein Problem, Reisepass fotografiert. Hing dann auch bis halb eins oder so. Dachte mir so, ja, meistens bist du zu spät dran, weil die sagen so, ja, bist du Kontingent. Ich sag, komm, scheiß drauf, bist du nicht gezogen.
Oder nur große und so.
Ja, durchgeklickt, auf einmal so, ja, congratulations. So, was heißt das jetzt? Ich habe quasi jetzt 250 US-Dollar investiert in Gumroad.
Deswegen ist dieser Podcast gesponsert von Gumroad. Gumroad.
Nee, aber was genau hast du jetzt quasi erworben damit? Warte, kann ich dir gleich sagen? Ich muss auf die Seite gehen.
Leute, jetzt sind wir hier live dabei, wie Investor Willi sein erstes Investment tätigt in ein Startup. Ja, und das witzigerweise uninformiert, übermüdet
und auf den letzten Drücker. Man muss dazu aber auch wissen, ich dem Gründer von Gumroad, dem folge ich auf Twitter schon seit ein paar Jahren. Aber also
seid ihr quasi Freunde.
Wir sind quasi Bros for life. wie heißt denn die Seite, wo ich das gemacht habe? Ich muss kurz meine E-Mails gucken.
Ja, kein Problem.
Und dann kann ich die Kondition nämlich auch mitteilen. Warte. Ja. Dem folge ich, weil der einfach ein cooler Typ ist. Weil der hat einfach, der schreibt halt coole Sachen, hat eine Meinung zu coolen, hat so eine Meinung zu manchen Themen. Ja. Das ist halt so jemand, wo du sagst, hey, das ist ein spannender Charakter. So, dem folge ich halt hier gerne auf Twitter. Und daher bin ich halt auch drauf gekommen, weil der da halt gepostet hat, so hier mein Startup, jeder kann investieren, wenn ihr Bock habt, so. Ja, und
wie quasi Kickstarter. Das dann kann man sich vorstellen, dass vielleicht die Leute vielleicht mehr, so nach dem Motto, hey, oder, nee, Patreon nicht, aber so Kickstarter, so nach dem Motto, hey, wir brauchen 5 Millionen oder wollen wir einnehmen und ihr könnt dabei sein und wahrscheinlich dann irgendwelche Versprechungen, so nach dem Motto, für jeden, der 100 gibt, passiert das, für jeden, der 250 gibt, passiert das oder vielleicht sogar für jeden, der Geld gibt, passiert das und das, oder man kriegt, ich weiß nicht, ob es Anteile quasi, ob das funktioniert über Anteile, dass man sagt, hey, ihr kriegt auch Anteile von der Firma dann schon. Ich glaube, das geht nicht so einfach, ne?
Ja, ich kann dir gleich sagen, was es ist. Müssen wir einmal ganz kurz. Ja, also, das ist so, warte. Warte, ich hab's gleich.
Ich kann noch ein bisschen weiterreden. Okay, das heißt, ich hab gedacht, ich kann einfach weiterreden, aber ich mir fällt gar nichts ein. Weil, genau, okay, das Spannende wäre jetzt, okay, das gibt es 2011. Das heißt, es ist doch eigentlich ungewöhnlich, dass, wenn das 2011 gelauncht ist, dass die 2021 erst in der C-Runde sind, oder? Ist das nicht ungewöhnlich? Ach so.
Ja, ich glaube, das ist. Nee, das kommt drauf an. Also, muss dazu wissen, ich glaube, die haben ein Team von 6 Leuten oder so.
Oder das also, haben sie immer noch, über die 10 Jahre quasi auch behalten.
Ja, also
quasi
die sind auch profitabel. Das heißt, ich habe ja auch gelesen, die verdienen auch schon Geld. Also, die wollen wahrscheinlich jetzt einfach nur größer werden, schneller größer werden. Und deswegen holen die sich da irgendwie vielleicht jetzt noch irgendwie.
Ach so, nach dem Motto, was du gesagt hast, die 6 Millionen, wollen wir investieren in 2 Programmierer mehr oder einen Marketingmensch mehr, damit wir einfach weiter wachsen können. Aber eigentlich das Grundprodukt steht. Und das muss jetzt quasi nur ein bisschen höher skaliert werden und dann können wir noch mehr Geld verdienen und es kann noch besser funktionieren, im Zweifel.
Ja, exakt, so in die Richtung. Ja. Ich suche gerade die Informationen zusammen. Auf der Seite steht halt nicht so viel drauf. Also was ich hier weiß, ist, ich kriege auf jeden Fall 20% Discount auf die nächste, auf wenn es die nächste Runde gibt. Und die Bewertung des Unternehmens ist bei 100 Millionen gedeckelt. Das heißt, wenn es die nächste Finanzierungsrunde gibt, und das Unternehmen ist höher als 100 Millionen bewertet, dann kann ich quasi für 80 Millionen die nächste Runde mitmachen. Und meine Anteilsoption, die ich hier habe, quasi.
Wie, du kannst für 80 Millionen nächste Runde, du hast keine 80 Millionen, sorry.
Nein, die Bewertung ist bei 80 Millionen Unternehmensbewertung, so wie die Tesla-Aktie heute 600 Milliarden oder so wert ist.
Ja.
Und da gibt es halt quasi, ich kriege quasi einen vergünstigten Zugang zur nächsten Kapitalrunde und kann hier mit diesem Anteil, mit diesem Anteilsschein quasi an der nächsten Runde teilnehmen und kriege vergünstigte Anteile.
Aber du hast noch keine dadurch, richtig?
Du hast quasi du hast quasi so eine Art Kaufrecht erworben, was dann automatisch bei der nächsten Runde wandelt. Also es ist quasi jetzt hast du quasi wie so eine Art Fremdkapital, also wie so einen Kredit gegeben, der dann mit der nächsten Finanzierungsrunde sich in Anteile
automatisch?
Genau, unter bestimmten Bedingungen. Und ich weiß halt nicht, was gerade die Bedingungen hier sind. Die kann ich gerade nicht rauslesen.
Weil, ich habe überlegt gerade, wie du es gerade erklärt hast, könnte man jetzt denken, das ist nach dem Motto, du hast dir jetzt quasi das Kaufrecht gesichert und jetzt hast du das Recht, in der nächsten Runde für mindestens 10.000 Euro Anteile zu kaufen. Weißt du, so könnte man es jetzt auch verstehen.
Ja, das war ein bisschen doof erklärt, glaube ich.
Das wäre ja ein bisschen ungünstig, weil du hast ja vielleicht nicht Bock, 10.000 Euro zu investieren. Und vielleicht auch nicht das Geld. Man weiß es nicht.
Warte, war das, ja, nee, also ich quasi, du musst quasi nicht nochmal nachschießen, du weißt halt nur, du kriegst auf jeden Fall quasi zu bestimmten Konditionen Anteile, wenn du das so möchtest.
Und dadurch, dass du jetzt schon dabei warst, dann quasi, wenn man davon ausgeht, dass das Unternehmen in seinem Wert wächst, bekommst du quasi für deine 250 Euro, die können dann im Zweifel 500 Euro geworden sein. Weil das Unternehmen vielleicht in seinem Wert sich verdoppelt hat. Und dann kriegst du automatisch.
Genau.
Dann ist so die Frage, in welcher Form du quasi die Vergütung kriegst, ob die dich quasi dann auszahlen, so nach dem Motto, hey, du hast uns den Kredit gegeben, wir geben dir jetzt das Doppelte zurück. Oder ob die dann quasi dir wirklich auch Anteile geben schon. Das weiß ich.
Du verkaufst quasi deine Anteile später an jemand anderen.
So im besten musst du Fall. Das oder kannst du die auch einlagern? Du
kannst die auch halten.
Aber wo hält man die dann eigentlich? Weil die hast du ja nicht in deiner Consorsbank-App.
Nee, du hast einfach einen Vertrag. Du hast einfach quasi eine Art Vereinbarung. Classical
Papierschein.
Genau, ja, in dem Fall ist irgendwas Digitales, ist nicht mal das. Ich gucke gerade, ob man hier sieht, wie viel die Bewertung war. Ich glaube, das haben die nicht rausgegeben. Okay. Ja, aber was halt jetzt, also sie sind halt schon relativ, also sind jetzt nicht mehr in der, also sowas macht halt am meisten Spaß, wenn du ganz, ganz früh dabei bist.
Ja. Weil ein Unternehmen sich verhundertfachen kann, theoretisch.
Genau,
jetzt ist es wahrscheinlich das verdoppelt schon schwer. Also nicht schwer.
Ja, aber. Das geht auf jeden Fall noch. Und bis die an die, vielleicht gehen die irgendwann mal in 5 oder 10 Jahren an die Börse, dann ist Gumroad IPO und dann ist halt das 10-fache oder so raus, keine Ahnung, whatever.
Und wie handelt man das dann? Also dann hast du diesen Papierschein und dann ist es über Briefverkehr dann? Also weil die Jugend von heute kennt ja nur sowas wie Trade Republic und Scalable Capital und diese ganzen Sachen, wo man dann so One-Click, ich drag and drop mir die Tesla-Aktie einfach ins Depot, easy measy so. Und aber wenn ich jetzt mir vorstelle, jetzt hast du da diesen Papierschein, ruft sich dann jemand an, ja, wieder Gold. Sie haben etwas, was ich gerne hätte. Oh, was ist Ihnen das denn wert? Oh. Oder wie ist das?
Also das Ding ist halt, die Unternehmen an sich haben quasi in ihrer Buchhaltung so eine Art Excel-Sheet, wo sie alle Investoren aufführen.
Wie die Wiedergabe 250 Euro zum Preis von so
exakt eingestiegen. So, ne? Genau. Und das heißt, was damit einhergeht, ist quasi eine Informationspflicht. Das heißt, wenn es eine nächste Finanzierungsrunde gibt, dann musst du da quasi all deine Investoren informieren und sagen, hier ist eine nächste Finanzierungsrunde. Das, ne? Je nachdem, was für Konditionen du hast, je nachdem, was du mit denen vereinbart hast, können die dann automatisch mitmachen oder nicht. Oder du sagst denen, hier ist eine Chance, eure Anteile zu verkaufen. Hier sind die neuen Investoren, die würden euch die abkaufen. Ich bringe euch mal zusammen.
Preis X oder so.
Genau, vielleicht sogar. Sowas, so könntest du dann, machst du halt einen Deal, schreibst du, unterschreibst du was, sagst hier, ich gebe dir jetzt die Anteile, dafür gibst du mir Geld, überweist das und dann, ne? Notschalz, Notar dazwischen und solche Spielereien.
Wäre es, nur ganz kurz bei dem Szenario, wäre es dann nicht sogar auch realistisch, ich sag mal, bei deinen Anteilen, ohne dich jetzt kleinreden zu wollen, ich vermute, das ist nicht der größte Anteil, den man daran kaufen kann, dass man dann, dass es dann so Investoren gibt, die sagen, keine Ahnung, ich will so viele Anteile und dann kommt das Unternehmen auf dich zu und sagt, hey, du kannst Teil einer Sammelbestellung werden, so nach dem Motto, wir, keine Ahnung, wir brauchen 10.000 von Leuten, die quasi so investiert haben wie du, alle werden jetzt an die verkauft, das ist quasi auch, weil keiner von großen Investoren wird jetzt wahrscheinlich zu dir, Willi Wiedergold, kommen und sagen, Entschuldigung, deine 0,003% würde ich dir gerne abkaufen einzeln, oder? Das ist wahrscheinlich dann in größeren
Karten. Genau, das ist so, ich deswegen suche ich die ganze Zeit nach den Konditionen. Es kann halt auch sein, dass man relativ standardisiert da so Konditionen reingeknallt hat, von wegen, du wirst nach einer bestimmten Zeit rausgekauft oder so.
Okay, oder automatisch, vielleicht durchs Unternehmen
selbst. Wobei, das glaube ich ehrlich gesagt eher sogar weniger, sondern ich glaube, man, es kann halt sein, dass dann, also irgendwas wird da wohl drinstehen, was das Ganze so ein bisschen handelbarer macht, weil im Grunde genommen, was du, glaube ich, halt nicht möchtest, ist halt so, also Brief an mich zu schreiben, wäre schon zu viel Aufwand. Oder auch nur eine E-Mail zu schreiben, wäre schon zu viel Aufwand. Deswegen, ich glaube, da gibt es irgendwie, das müsste ich mal in Ruhe mal nachgucken, gestern Nacht habe ich es nicht mehr geschafft. Es gibt irgendeinen Trigger oder irgendeinen Formalismus, der sagt, wenn irgendwas passiert, dann passiert irgendwas mit deinen Anteilen. Und entweder wirst du ausgezahlt oder du wirst gewandelt oder whatever.
Kann ich mir vorstellen.
Aber ich, das ist sowas,
wo ich mir dachte. Bist du jetzt ein Offiziell Angel-Investor?
Ja.
Geil.
Nein, bin ich nicht. Ich glaub, also, das ist ja nur ein blöder Titel, den man sich selber
gibt. Geiler Titel, auf den LinkedIn. Du dir reden kannst ab jetzt. LinkedIn, auf geht's. Willi Wiedergold, Investor, Life-Coach.
Guck mal, also wenn jemand nur ansatzweise die Geschichte jetzt irgendwie nachvollzieht, dann wird er sich auch denken, der Typ war einfach nur abends auf Twitter und hat irgendwo Geld hinüberwiesen, von dem er hat gar keine Ahnung, was er da getan hat.
Das Geilste ist, ich habe mittlerweile, also, nee, sorry, erzähl erstmal die Geschichte weiter. Ich habe dich unterbrochen.
So, ja, die Geschichte war halt relativ unspektakulär. Ich saß dann halt da bis irgendwann, keine Ahnung, 12:30 oder was. Und hab dann meinen Ausweis fotografiert und den ganzen Kram halt fertig gemacht. Und irgendwann mal kam halt dann so die Meldung, okay, wow, Success, we've done it. 2 Stunden oder so. Dann war das Geld voll. Und ich hab so, hey, wie hab ich Glück gehabt, dass ich da noch reingerutscht bin? So. Was ist Glück gehabt? Also, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Geld nicht wiedersehe, ist irgendwie da. Sehr hoch. Obwohl, die sind mittlerweile relativ stabil. Also, keine Ahnung. Also,
man sagt weiß nicht, so, was damit passiert, aber es ist irgendwie spannend.
Wenn ich irgendwann nach 10 Jahren 1.000 Euro überwiesen bekomme, in US-Dollar, die dann keine Ahnung was wert sind, dann denke ich mir so, ha, was ist das für Geld? Also ich, stimmt, damals. Am 15.3.
Tape 126, keine Ahnung.
Ja, als du da nachts irgendwo Geld hinüberwiesen hast, ohne zu wissen, was du da tust. Stimmt, da war doch was.
Geil, ey. Aber das Witzige ist, diese Momente wie du habe ich auch manchmal halt nicht mit so coolen Themen. Das sind die Momente, wo ich dann, also ich, zur Zeit ist es so, ich muss Einblick in mein Leben geben. So seit 2 Wochen stehe ich mit Chiara jetzt morgens um 5 auf, weil ich immer wach werde mittlerweile von ihr. Nicht, weil sie so böse ist und so laut ist, sondern irgendwie, keine Ahnung, es ist anscheinend irgendwie, vielleicht ist sie doch böse und laut. Aber auf jeden Fall wache ich irgendwie immer auf dann und dann ist es einfach scheiße, bin ich super müde, kann nicht mehr einpennen, ich bin nicht jemand, der kann sich einfach umdrehen und wieder einschlafen, deswegen bin ich dann wach. Und jetzt habe ich es einfach die Not zur Tugend gemacht, wie man doch sagt, bei Robin Hood damals im Sherwood Forest, keine Ahnung.
Genau so,
Hab gesagt, okay, pass auf, dann machen wir es jetzt so. Und jetzt haben wir diesen richtigen geilen Granny-Lifestyle, dass wir irgendwie um 9 Uhr ins Bett gehen oder so, 9:30 pennen und geil, 5 Uhr klingelt der Wecker. Und tatsächlich, ich habe jetzt meine 1,5 Wochen Streak, dass ich dann morgens aufstehe, halbe Stunde Yoga mache und frühstücke. Das erste Mal in meinem Leben kriege ich das selber hin, jeden Morgen vernünftig zu frühstücken und so seit diesen 2 Wochen. Noch recht die Streak, mal gucken, wie lange. Manchmal ist es aber trotzdem so, dass ich irgendwie dann irgendwie um 4:30 schon wach bin. Und dann bin ich dann so ein richtiges Opfer, dass ich dann so am Handy bin und denke mir so, was machst du? Keine Ahnung, irgendwie so rumgescrollt, Twitter ist schon aktualisiert, bist schon ganz oben, so passiert nichts mehr, ist uninteressant, was da passiert. Amazon.
Amazon?
Ich muss die App löschen. Was gibt's denn da gerade so? Oh, dieser Kärcher Fensterreiniger, den fanden wir doch schon immer mal ganz geil. Blup! 16:30 Uhr. Ihre Bestellung ist eingegangen. Vielen Dank, Herr Pelzer.
Okay.
Also, du investierst nachts in irgendwelche Startups. Ich kaufe Kärcher Fensterreiniger und sag danach Chiara, hey Schatz, wir haben jetzt einen übelst coolen Fensterreiniger. Dann sagt sie, ja, okay, cool. Wann hast du das gemacht? Naja, heute Morgen. Und dann hinterfragt sie das schon nicht mehr. Es ist ein bisschen merkwürdig. Aber ich merke eine Parallele in unseren Verhaltensweisen. Nur in anderem Ergebnis.
Ja, okay. Aber was hat dich nochmal dazu also was triggert dich dann?
Müdigkeit und Scrolling. Und dann zu denken, oh, das ist irgendwie cool, das wollten wir schon immer mal haben. Oh, Gumroad, was ist das eigentlich? Ja, ich guck mal rein. Sollte ich jetzt mich hinsetzen und das nochmal hinterfragen, wie sinnvoll diese Anschaffung ist, dieses Investment? Nö, ich bin müde, ich mach das einfach mal. So, das dachte ich gerade wäre so ein bisschen die Parallele.
Okay.
Ich weiß, es ist viel uncooler, was ich erzählt habe, aber trotzdem, es hat mich daran erinnert. Oder versuchst du gerade immer noch herauszufinden und bist abgelenkt, weil du immer noch versuchst herauszufinden, was mit dem Startup ist.
Ja, beides.
Mm.
Also ich versuche auf der einen Seite nachvollziehen, so Langeweile, zu viel, okay. Ich meine, das ist eine Phase. Ne? Jeder durchlebt mal so Phasen. Es geht irgendwann vorbei. Dann hörst du auch auf Amazon zu shoppen. Stimmt.
Kommen wir zum anderen Thema. Ich war am Wochenende Blutspenden.
Oh,
und es hat mich richtig weggenockt. Richtig, richtig weggenockt. Ich bin jetzt immer noch nicht so richtig auf der Höhe. Also doch, ich bin jetzt einigermaßen auf der Höhe. Aber das war ganz witzig, weil ich habe das noch nicht erzählt, oder? Am Wochenende nur so kurz
dir. Du hast nur quasi rumgeheult, dass du so ein Mädchen bist.
Ja, und genau. Spaß. Ach so, findest du das. Was willst du mit dem Mädchen? Ist das für dich ein Schimpfwort?
Ja.
Ah, okay.
Natürlich nicht, sagt man so.
Hey, bist aber du
heutzutage nicht mehr. Darf man ja auch nicht mehr sagen.
Das
ist okay. Ist so, ich kann dich nachvollziehen. Ja.
Jedenfalls. War ich so ein bisschen nervös, weil ich war eigentlich so, ne, ich bin geübter Blutabnehmer und bin da sehr gut drin. Und das war nie ein Problem, ich habe gute Venen und niemals gab es Probleme beim Blutabnehmen, niemals durchgestochen, alles immer super easy und so. Und dementsprechend bin ich auch da hingegangen und ich hab klar gefrühstückt und war dann aber schon so, musste jetzt mal da so 10 Minuten rum und hatte diese Nadel im Arm, sonst ist es immer so rein, raus, okay, funktioniert schon, alles klar, Pfälzer, easy. Und dann waren wir da. Und das war erstmal coronamäßig ganz cool gemacht, so mit Abständen und so weiter und so fort. Und dann ging es schon los, dass ich es ganz cool fand. Weil die haben da so Cola-Automaten stehen, hier in der Uniklinik Köln. Und da kann man mit so kleinen goldenen Münzchen kann man da bezahlen, die man von denen kriegt. Das heißt,
kriegst du vor oder nachher?
Kleiner Spoiler, ich habe 4 Cola getrunken. Weil ich musste dann erst zu diesem Schalter vorne, so Erstanmeldung, bla bla, Schalter, messen die erstmal den Eisenwert und irgendwie Blutdruck messen sie bei dir. Und dann sagen die, hat die schon zu mir gesagt, Herr Petzer, Sie haben ein bisschen niedrigen Blutdruck. Und haben Sie das öfter? Dann habe ich gesagt, nö, keine Ahnung, ich glaube, ich habe immer einen relativ niedrigen Blutdruck, aber hatte nie Schwindelprobleme. Ich bin einfach sehr entspannt. Dann hat sie gesagt, trinken Sie mal eine Cola. So,
der Klassiker. Typ, der denkt, er wäre cool. Halt
genau.
Mal,
trinkt eine Cola. Und wir wissen gleich, er fällt gleich um. So,
ja. Ist zum
Cola-Automaten gegangen, schön die Cola getrunken, alles ausgefüllt, super easy. Hab mich darüber gewundert, warum ich kein Geld dafür für Sex genommen haben darf, quasi in letzter Zeit. Also diese Fragen sind halt immer noch so echt aus 1900 irgendwas. Dann ist so diese ganzen Homosexualitätssachen so. Haben Sie Geschlechtsverkehr mit einem Partner des gleichen Geschlechts gehabt, wo man so denkt, Leute, ich verstehe eure Statistiken, aber lasst uns ein bisschen anders rangehen an die Sache vielleicht. Und dann auch so, dann war so, nur für Frauen, keine Ahnung was, da habe ich mir nicht durchgelesen. Aber darunter dann auch so, genau darunter stand dann so, haben Sie in letzter Zeit Geld für Geschlechtsverkehr erhalten? Wo ich so dachte, was ändert meine Einkommensquelle daran, ob ich Blut spenden darf oder nicht? Ich verstehe es nicht so ganz. Weil klar, die wollen natürlich damit rausfinden, so, hast du viele wechselnde Geschlechtspartner? Okay. Aber dann dachte ich mir so, ich kann ja auch irgend so, sorry, viele böse Klischees, die jetzt bedient werden, ich kann ja irgend so eine Dorfmatratze sein, quasi die das ganze Wochenende Spaß hat, was ja, die dürfen machen, was sie wollen, darf sie, fine, so feel free, do what you want. Aber ich kann ja auch eine total gepflegte, immer testende Prostituierte sein, die mega professionell auf sich und ihren Körper achtet, weil das halt ihr fucking Job ist, so. Und deswegen quasi dann nicht Blut spenden zu dürfen und da so die Unterscheidung zu machen. Also man hat das Gefühl, diese Fragen,
die hat das sind alles so ehemalige Proxy-Fragen, ne? Also statt zu fragen, bist du HIV-positiv? Geht man so über, naja, Statistiken sagen, wenn man zu der und der Gruppe gehört, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher. Also fragen wir nach der Gruppe, statt direkt zu fragen.
Genau, hundertprozentig. Wir übersetzen quasi Statistiken in Fragen, exakt.
Da hat man schon aber auch nicht direkte Fragen, sondern so ein bisschen sneaky indirekt.
Ja,
so.
Genau. Arbeiten Sie als Prostituierte? Nein. Haben Sie Geld für Geschlechtsverkehr bekommen? Ich habe letztens 5er Trinkgeld bekommen, weil ich gut war.
So, keine Ahnung, was soll man sagen? Sie hat irgendwie 5 Euro verloren. Würde ich jetzt dafür bezahlt?
Ab wann das beschreibt man nochmal der Ärztin später. So, Entschuldigung, ab wann zählt das eigentlich als Bezahlung? Ich bin mir nicht so sicher.
Ich will gerade sagen, ich hab das Abendessen bezahlt. Zählt das?
Ja, so. Und und dann hat die Frau so gesagt, ja, also die Ärztin hat gesagt, so, ja, haben sie auch gut gefrühstückt und so weiter. Und dann war ich so, ja,
ich hatte gerade eine Cola. Gehalten.
Nee, ich hab brav gefrühstückt, ich hab genug Wasser getrunken, alles, ich hab mich echt gut vorbereitet. So. Und dann bin ich
in diesen
Raum gegangen mit so 10 Stühlen nebeneinander. Chiara saß da schon, war schon am Zapfahren quasi. Oh. Hab ich mich da hingesetzt. Und war immer noch gut drauf. Oben liefen so Bildschirme mit Taj Mahal-Ansichten, keine Ahnung, irgendwas. Und neben mir saß dann, hat sich auch so ein Typ hingesetzt und er war schon total blass. Und die Krankenschwester war dann so, oder ehrlich gesagt, doch, ich glaube, es war eine Krankenschwester. Sagt man das noch?
Sind das Vampire? Sagen wir mal kurz ehrlich. Arbeiten da nur Vampire?
Ersthelfer. Vielleicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Menschen, die da arbeiten, haben dann so zu ihm gesagt, so, oh, fühlen Sie sich wirklich in der Lage zu spenden und so. Und ich saß so daneben, ah, oh, so ein Lappen. Nein, so sag ich nicht. Dieser Gedanke war ganz kurz in meinem Kopf. Ich werde das
von außen super. Betrachtet warst du so voll lieb, kannst du voll so einfach
ja,
so.
Ja, voll.
Innen drin dachtest du, oh, so ein Lappen, was ist los mit
dir? Voll. Ich habe Chiara auch schon vorher gesagt, irgendwie so, ich will das. Sorry, Einblick wieder in die Tiefen meines Kopfes. Ich habe so Chiara gesagt, ja, aber ich rechne schon damit, dass sie heute Abend anrufen und sagen, hey Pelzer, dank Ihnen können wir jetzt Krebsheilmittel aus Ihrem Blut züchten. So.
Klar.
Danke, dass Sie gespendet haben. Das ist einmalig. Wir haben es noch nie gesehen, was mit Ihrem Blut passiert. Wow. So,
warum ist das blau und leuchtet?
Ja. What? Ja. Spoiler, ich habe keinen Anruf bekommen.
Wunder.
Und dann saß ich da und dann Nadel rein, alles easy. Das einzig Fiese war eigentlich so ein bisschen, jetzt Leute, die Nadeln vielleicht Storys nicht so gut finden, skippt mal kurz 20 Sekunden vor. Die ist halt sehr lang und groß gewesen. Das heißt, die Haut hat sich so gute 5 cm so hochgebeugt von dieser Nadel. Das war so ein bisschen unangenehm zu sehen. Aber an
sich, warum? Warum ja. machen die like das? Geht ja, das nicht
die,
anders?
Die ist halt irgendwie tief drin und dick. Keine Ahnung. Auf jeden Fall.
Das klingt so falsch. Das muss man nicht so machen.
Keine Ahnung. Aber das war alles noch in Ordnung, weil das hat sich noch wie Blutabnehmen angefühlt. Da hing dann halt so ein Schlauch dran und so. Das heißt, ich konnte auch da rumbubbeln, ohne dass diese Nadel gewackelt hat. Super easy, super nett. Cool. So. Und dann so nach so 5 Minuten kam sie so, meinte so, Herr Pelzer, Sie geben aber ganz schön Gas hier. Wir sind schon bei irgendwie, keine Ahnung, 400 Millilitern von 500 Millilitern. Normalerweise dauert das, glaube ich, so 10 Minuten, so in der Regel, haben die gesagt, dauert das Blutspenden. Das heißt,
du liegst da so, fast durch.
Ja, nee, und ich war so, ja, klappt doch alles ganz gut. Gesagt, sie dreht sich weg. Auf einmal merke ich so, oh, warum hörst du auf einmal alles so dumpf? Oh, ist das Schweiß auf deiner Stirn? Und das alles Zeitlupe? Und dann war ich noch so, Entschuldigung, ich glaube, mir geht's nicht so gut. Und dann, aber es war cool, weil die sind eh die ganze Zeit rumgelaufen. Das war halt nicht so mega unangenehm. Ich musste nicht durch den Raum schreien oder sonst irgendwas, sondern das war halt schon ganz, ganz okay. Und dadurch, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, als wir damals die Handgelenke hatte ich ja öfters mal entzündet und dann hatte ich diese Elektrotherapie in den Handgelenken, bla bla bla. Und da bin ich einmal umgekippt und hatte genau die gleichen Vorzeichen. Das heißt, ich wusste eigentlich, was passiert. Deswegen, ich versuche jetzt gerade nicht cool zu sein. Danach habe ich ordentlich gelitten, aber in dem Moment war ich relativ entspannt, weil ich halt wusste, ich sitze hier auf diesem Stuhl, ich bin in einem Krankenhaus, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja, da bin ich halt gleich im Zweifel weg, ist dann so. Also es war nicht irgendwie super schlimm. Ich hatte da irgendwie keine Angst und Panikattacke oder sonst irgendwas. Das war vollkommen in Ordnung. Und dann kam sie und meinte so, oh ja, Herr Pelzer, Sie sehen ein bisschen blass aus. Und oh ja, Schweißausbruch ist auch am Start. Ja, aber Sie sind jetzt auch hier gleich fertig. Fangen Sie mal an, mit Ihren Beinen zu pumpen. Dann musste ich so Gymnastik machen, damit das Blut von, dann hatte ich mir den Stuhl hochgemacht. Dann musste ich meine Beine mal so ranziehen, damit das Blut quasi so ein bisschen in Zirkulation gerät, von meinen Beinen hoch ins Hirn und so. Dann haben wir das noch zu Ende gebracht, die ganze Nummer. Und dann war ich ein bisschen, also dann war ich so 5 Minuten, ich habe Chiara mal gesagt, an der Schwelle zum Tod. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben.
Dezent, ja.
War ich, glaube ich, nicht. An der Schwelle zum Andersreich vielleicht. Nein, wie auch immer. So, wenn ich jetzt in irgendeiner Pen-and-Paper-Welt nennen, egal. Das Süße war, als ich dann so Mischunge war, haben die mir dann noch so die Maske runtergezogen, mir so Traubenzucker reingeschoben, wie mit so einem Pilzspender gefühlt, so. Besser, Mund auf. So, und dann noch so eine Cola. Wollt ihr noch eine Cola? Och, ja. Und dann haben die mir noch eine Cola gebracht. Das war dann übrigens schon die dritte. So, und ich dachte dann immer noch so, aber ich dachte eigentlich, mir passiert sowas nicht. Und naja, und dann musste ich aber noch irgendwie eine halbe Stunde in diesem Stuhl sitzen. Die haben sich nett um mich gekümmert. Der Typ neben mir, dem ging es genau ähnlich. Der hatte den gleichen Verlauf, der lag dann auch da. Ich habe aber trotzdem nicht zu ihm geguckt. Ich wollte nicht Schwäche zeigen. Ich wollte sagen, ich gehe hier früher raus als du. Und dann wurde mir wieder schwindelig und ich dachte, vielleicht doch nicht, aber ich, vielleicht doch.
Kann ich doch eine Cola haben, bitte?
Ja, genau. Also scheiße. Ich habe mich ein bisschen gefühlt, wie als du mich damals nach der Narkose abgeholt hast beim Weisheitsszene rausnehmen, wo ich auch so völlig ballerballer war. Ich hatte richtig Angst, wieder unangenehme Sachen zu sagen. So, und dann hat Chiara auch irgendwann so gemerkt, irgendwie kommt er nicht. Es ist ein bisschen merkwürdig. Er hat sich ein bisschen Sorgen gemacht. Dann bin ich da rausgewatschelt. Da muss man noch so einen Zettel unterschreiben. Ich möchte mein Blut auch wirklich spenden, weil ich habe das Gefühl, die reden dann noch mal so ins Gewissen, sagt dem Motto, hey, sie haben es zwar schon 17 Mal angekreuzt, aber sind sie sich wirklich sicher, dass sie keine fiesen Krankheiten im Blut haben? Weil wir können nur manche Tests mit dem Blut machen. Die und die fallen uns erst später auf, so gefühlt, die und die Sachen. Deswegen kreuzen sie bitte an, ob sie
spenden wollen. Erst im neuen Körper, wenn der Mensch stirbt.
Ja, keine Ahnung, was das genau der Faktor ist. Aber genau, und dann habe ich jetzt natürlich ja gekreuzt, wäre ich schon da. Mein gutes
Blut. Du bist fast gestorben, natürlich soll das jemand bekommen.
Ja, natürlich, das muss ja irgendwie glücklich machen. Ja, und dann habe ich Picard nochmal ins Wartezimmer, musste mal eine halbe Stunde sitzen, weil ich durfte nicht gehen auch so. Und ich habe gesagt, ja, bleiben Sie nochmal da und so. Dann habe ich wieder Kekse in mich reingeschoben und noch eine Cola getrunken. Die haben halt mit diesen geilen goldenen Münzen durch die Gegend geworfen, wie so, weiß ich nicht, es war einfach wie in meinem Traumland. Also wenn ich mir
vorstelle, Sugar Daddy ist hier,
gönn ja, so, das war so geil. Ich musste nur so ein bisschen traurig gucken und dann kam so, ach, hier. Dann hat sie in ihre Tasche gegriffen, eine von ihren goldenen Münzen genommen und mir die gegeben. Das war richtig cool, richtig schön. Und grundsätzlich, auch wenn das quasi gerade nicht wie Werbung für Blutspenden klingt, was halt so wirklich.
Zero?
Ja, aber was halt wirklich echt geil war, war wirklich mal der Kontrast zu dem, wir haben schon oft genug darüber gesprochen, Autowerkstatt, Behördengänge, bla bla bla. Du gehst wohin und du willst eigentlich was, oder du tust was und du denkst dir schon, ich komme schon hier hin und will dir Geld geben, also sei auch nett zu mir, ich brauche dich so. Und die sind fucking nett gewesen. Rundrum Sorglospaket, die waren so lieb. Und genau, also einfach, das war so von der Atmosphäre, war das so richtig, richtig cool, wie man sich das auch quasi wünscht, wie man sich auch denkt, hey, so soll das sein, weil dann fühle ich mich hier irgendwie wohl, sodass ich halt wirklich bis heute immer noch denke, vielleicht mache ich das auch nochmal. So, weil es ist halt, es ist normal nach dem Erstspenden, dass es halt mal passieren kann und so. Und witzigerweise, mein Dad hat auch erzählt, bei ihm ist es genau das Gleiche. Da merkt man, okay, vielleicht ist da irgendein Abstimmungsverhältnis. Irgendeins. Und man hat so gemerkt, dass die so, als es nicht so richtig gut ging, waren die so, ja, machen Sie sich keine Sorgen, das passiert mal, das nächste Mal wird das schon wieder anders sein. Und so nach dem Motto, komm bitte wieder. Ich weiß, es ist nicht die beste erste Erfahrung, aber hey, das erste Mal ist oft nicht so gut. Und trotzdem machen wir es doch immer wieder. Naja, und genau, das war irgendwie ganz süß. So die ganze, das ganze Erlebnis quasi war dadurch irgendwie ganz positiv. Aber der Samstag war im Arsch, der Sonntag war im Arsch. Der Montag in der Schule war merkwürdig. Ich habe zwischendurch nochmal so Druck auf den Ohren bekommen und war so, oh, is it going, is it going? Ja, ich habe das Gefühl, ich reagiere einfach nicht so gut darauf, wenn man mir so viel Blut einfach nimmt. Vielleicht ist das meine Superkraft. Vielleicht darf man davon nicht so viel wegnehmen von mir. Weil wenn das fehlt, dann funktioniert die Maschine nicht mehr. Auf einmal braucht mein Körper sowas wie Nahrung oder so. Vorher läuft das ja immer ganz gut, dass ich mit wenig Essen und allem, was ich halt, naja, die Abstriche und die ungesunden Sachen, wie ich mich umgebe, funktionieren. Und in meinen irrationalen verrückten Gedanken habe ich mir das natürlich jetzt so erklärt, dass man deswegen mir das Blut nicht nehmen darf, weil das ist wichtig, damit das die Maschine läuft. Weil wenn da was fehlt, ist der Körper damit so beschäftigt, dass er sich nicht mehr um die Alltagsscheiße kümmern kann, die ich sonst so anstelle mit meinem Körper. Das ist kein medizinischer Rat. Ja. Und der Biolehrer in mir weint gerade. Aber das sind meine persönlichen Erfahrungen.
Das ist meine persönliche Wahrheit. Meine Realität.
Richtig, richtig. Lass mir die bitte. Ja, das war auf jeden Fall mein witziger Blutspende-Erlebnis. Witzigerweise haben wir festgestellt, Chiara hat Blutgruppe 0 positiv, ich habe 0 positiv. Das heißt, wir können uns beide immer spenden, wenn irgendwas ist. Und 0 ist eh geil, weil Universalspender, voll gut. Und ja, das war so mein Blutspende-Erlebnis. Und jetzt bin ich gerade wieder einigermaßen auf der Höhe.
Du kannst ja direkt nochmal machen, oder?
Ja, in 9 Wochen.
Oh, warum
so lange? Bei Männern 9 Wochen, bei Frauen 12 Wochen. Ja, weil diese 500 Milliliter erstmal nachgebildet werden müssen. Das kann eine Weile dauern.
Oh, shit. Okay.
Weißt du? Ja, das war mein spektakuläres, unspektakuläres Wochenende tatsächlich dadurch.
Crazy. Ja. Ich überlege gerade, was habe ich am Wochenende so gemacht? Unter Verschluss.
Hä, aber kannst du nicht eine Sache erzählen jetzt, weil du im letzten Podcast schon darüber geredet hast?
Was habe ich denn erzählt?
Die Wohnung suchen, wie es damit weitergegangen ist, kannst du das nicht erzählen?
Ich weiß nicht. Ja, komm, kann ich ja nicht erzählen. Wie sage ich es denn? Für alle, die YouTube gucken? Ich habe gerade kurz gezeigt, was im Hintergrund so steht.
Und oh, ich hasse so einen Podcast immer, wenn ich das höre. Wenn sowas kommt und ich höre das nur und ich sehe es nicht. Ah,
ja, dann sollte man YouTube gucken. Nee, hinter mir stehen schon gepackte Kisten.
Aber warte, wie, hast du nicht im letzten Podcast gesagt, man nimmt sich für sowas immer Zeit und ich sondiere erstmal und dies, das und jenes und keine Ahnung?
Ja, aber mein Leben ist halt ein Witz im positiven Sinne. Für alles, wo andere Menschen viel Zeit für brauchen, weil sie eben ja, in der Realität existieren, existiere ich halt in meiner Willy Wonka-Realität. Und das heißt, was halt dann passiert ist, du besichtigst drei Wohnungen und denkst dir so, oh Gott, die eine ist ja perfekt. Und dann fragst du, hey, kann ich die haben? Und dann sagen die Leute, oh, du bist perfekt. Und dann sagst
du, nein, die Wohnung nein, du bist perfekt. Nein, du.
Und nach so einer halben Stunde und 50 Euro für nein, Quatsch. Also nach so ein paar Minuten, du bist perfekt. Nein, du bist perfekt. Ich wollte jetzt eine Anspielung machen auf. Naja, egal. merkt man dann
haben so, wir alle verstanden.
Wir mögen uns. Und also die Wohnung mag mich und ich mag die Wohnung. Also ging es dann relativ schnell, weil, wie man heute ja vielleicht mitbekommen hat, im Wohnungsmarkt muss man schnell entscheiden können. Mhm. Und ich habe dann quasi die Wohnung geschaut und dann hieß es, ja, wenn sie Bock haben, bitte geben sie uns Bescheid in den nächsten 48 Stunden, so gefühlt. Und dann habe ich mir überlegt und habe gesagt, ja komm, wenn du es manchmal weißt.
Letztes Mal war ja noch der kritische Punkt, ob du aus deiner Wohnung auch rauskommst und so. Und das hast du ja dann in den 24 Stunden, 48 Stunden gut geregelt bekommen, dass es halt alles funktioniert hat mit deinem Plan. Also alles genau, was du dir quasi überlegt hast, hat genauso geklappt, ne?
Genau, ich bin ja jetzt, das klingt jetzt alles, ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, also es war halt, also der Teil, dass ich die Wohnung geil fand, war tatsächlich einfach der Fall. Und es ging auch jetzt super schnell. Es hieß halt, die Wohnung wird zum 1.4. frei und die wird auch dann besetzt. So, da wird halt nicht, also selbst wenn die Eigentümer oder die Vermieter dich cool finden, hast du ja in der Regel nicht die Chance zu sagen, ja, kann ich noch 3 Monate, warten Sie 3 Monate auf mich, weil dann sagen die, ich werde jetzt 3 Monate nicht auf Miete verzichten. Mhm. Und Umzugstermin ist 1.4. Und dann musste ich halt für mich, wie du gesagt hast, klären, kann ich raus, nicht. Hab also bei meinen Vermietern angerufen und die waren so cool und gesagt, kriegen wir hin, Digga, so gar kein Ding. Und ja, haben jetzt direkt eine Anzeige geschaltet für die aktuelle Wohnung. Ich habe damit angefangen, hier quasi Sachen zu packen. Und am 1.4. geht's in die neue Bude.
Nach
Spiewich
in die Heimat. Spiewich
in die Heimat.
Back to the Roots.
Ja. Das ist lustig, ich habe in der Straße schon mal gewohnt.
Das ist so witzig. Das hast du letztes Mal, glaube ich, ja erzählt. Da haben wir noch gesagt, das ist da bei Annika in der Nähe, ne?
Genau, ja, exakt. Ja. Ach, stimmt. Ich wusste nicht mehr, was ich vor einer Woche gesagt habe, aber ja, genau das.
Genau,
das haben die wir Wohnung ist es tatsächlich geworden.
Ja, es ist so witzig.
Die gerade alles so eigentlich bietet, was ich mir von einer coolen Wohnung jetzt so für die nächste Zeit erhoffe.
Geil, ich freue mich so auf meine Mittagspausen. Du bestellst vorher die Losteria-Pizza zum Abholen, ich hole sie ab und ich komme zu dir und das wird gut.
Ja, das machen wir 3-mal, beim 4. Mal weiß die Losteria schon Bescheid und
genau.
Die warten
so wie immer, noch. Chef?
Ja, so wie immer. Ne, die rufst gar nicht mehr an, du fährst einfach vor und dann kommt jemand und bringt sie dir raus, sagt, geht aufs Haus für unsere guten Kunden. Ja. Vielleicht müssen wir auch 4-mal bestellen, aber mal gucken.
Ja. I don't know. Alles wird gut.
Ja, also ist bei mir jetzt, das war jetzt am Wochenende war jetzt noch nicht so der Umzugsstress, da war eher Mietvertrag unterschreiben angesagt. Jetzt langsam, wenn ich erzähle, kommt die Erinnerung wieder. Mein Kopf ist gerade so voll.
Ja, das ist halt so witzig, weil vor einer Woche, wie gesagt, waren wir noch bei dem, ja, ich habe jetzt mir jetzt so 3 Wohnungen angeguckt, keine Ahnung, die eine war schon ganz cool, mal gucken, keine Ahnung. Und auf einmal, Schlag auf Schlag, Woche später, ja, ich habe jetzt übrigens meine ganze Wohnung in Kisten gepackt und ich unterschreibe übrigens bald und
das ist so witzig. Ja, es war dann wirklich so, also ich, warum habe ich die denn besichtigt? Lass mich kurz nachdenken. Ja,
letzte Woche Sonntag.
Oder Samstag.
Stimmt, Sonntag war ich da.
Und wir haben Montag oder Dienstag gepodcastet, glaube ich. Jetzt haben wir wieder Dienstag. Das heißt gerade. Ich glaube, Montag habe ich dann intern quasi mit meinen Vermieter geklärt, ob das.
Nee, wir haben Sonntagabend gepodcastet. Genau, wir haben Sonntagabend, glaube ich, gepodcastet.
Das hast du gesagt. Ja, und Montag habe ich, glaube ich, telefoniert.
Ja, genau.
Genau. Und Montag habe ich telefoniert und gesagt, hey, geht das klar? Und dann ist es, ja, machen Sie mal. Ich so, alles klar. Dann habe ich, glaube ich, Montag direkt angerufen und gesagt, yo, ich habe Bock. Und dann hieß es so, ja, erstmal so richtig kennenlernen, dies, das. Da war ich, glaube ich, wann war ich denn da?
Donnerstag?
Ich glaub, Dienstag war ich noch mal da. Dienstag oder Mittwoch.
Okay.
War ich noch mal da, hab dann quasi den Eigentümer oder beziehungsweise seinen Vertreter kennengelernt, der dann so ein bisschen so mich begutachtet hat und gesagt, ja, was machen Sie denn so beruflich und so. Also diese klassischen Fragen, die man beantworten muss. Und dann hieß es so, ja, wir melden uns bei Ihnen. Und dann irgendwann im Laufe der Woche habe ich einen Anruf bekommen, wo es hieß, alles klar, wenn Sie Bock haben, kommen Sie Samstag vorbei zur Unterschrift. Genau so war das, ja. Dann war ich Samstag da, habe gesagt, alles klar, hier, alles oder nichts, habe unterschrieben. Mhm. Und damit war das Schicksal besiegelt. Und dann, ja gut, ich glaube, am Wochenende habe ich noch nicht so viel gemacht. Da war also gedankliche Vorbereitung. Und jetzt ging es dann so los mit teilweise Möbel, die ich noch habe, verticken, eBay Kleinanzeigen schalten. Ja, Kisten packen. Ich muss hier noch eine Wand streichen. Damit habe ich jetzt schon angefangen, werde ich vielleicht nachher noch die dritte Runde machen. Und Sperrmüll bestellt für geil, ey. Die letzten Möbel, die noch anstehen. Was habe ich noch so gemacht? Genau, Stromvertrag, Internetvertrag schon umgeschaltet dann, damit ich auch rechtzeitig dann Schlag. Auch. Also wirklich so diese ganze To-Do-List, die ich am Wochenende so gedanklich erstellt habe, so angefangen abzuarbeiten. Und ich glaube, ich bin relativ schnell jetzt auch relativ schnell durch mit allem. Mhm. Und wenn ich ganz viel Glück habe, kann ich nächste Woche schon zur Übergabe. Dann wird wahrscheinlich nochmal frisch gemacht, die Wohnung. Also vielleicht kann ich sogar noch vor dem 1.4. rein. Und dann hoffe ich mal, dass sich irgendwer findet, der die Wohnung haben will. Das einzige große Thema, was ich noch wirklich habe, ist das Thema Küche. Weil ich Sorge habe, dass die niemand möchte und dann weiß ich nicht, was man mit der Küche macht, wenn die niemand möchte.
Ach, ernsthaft? Aber die Küche ist doch drin. Gibt es dann Leute, die jetzt sagen, also ist, warte mal, deine Küche, die ist so speziell, da kommt doch keiner und sagt, also die ist ja relativ klein so und eigentlich ist die ja jetzt da ganz funktional reingebaut. Gibt es da echt Leute, die sagen, nö, die will ich nicht?
Es wäre der Worst Case. Ich glaube auch, dass die meisten dann gerade froh sind, einfach eine Wohnung zu haben in Köln für einen bezahlbaren Preis. Du kannst aber nie ausschließen, dass du nicht so ein Spezi erwischt, der sagt, ja, nee, das gefällt mir nicht, wenn man eine eigene Küche reinsetzt, sondern ich will mir eine frische Küche kaufen. Ich weiß halt, dass meine Vermieter da so ticken, die würden halt niemandem was aufzwingen, finde ich auch gut. Ne?
Ja.
Aber dann habe ich halt das Thema, dass ich die dann irgendwie loswerden muss.
Entschuldigung, wir haben ja noch eine Küche für sie, sollen wir die vor die Tür stellen?
Ja, ich weiß halt nicht, was man mit der macht.
Ja,
ne?
Ja, wer kauft denn einfach so eine gebrauchte Küche ohne quasi die, also mit so besonderen Maßen dann eben auch, also das...
Ja. Ja, das Ding ist halt, das ist auch ein Gamble, ne? Weil ich habe mal so die Sperrmülltermine geguckt und also du kannst halt nicht jede Woche ein Ding so bestellen, ne?
Ja, aber ich im Zweifel.
Ja, aber also gut, das wäre noch ein Word, also möglich, aber bei mir war es so entweder für den 22. oder für den 12.4. oder so. So, und ich gehe jetzt davon aus, ich krieg die am 1.4. weg. Wenn aber dann quasi, entweder gehe ich am 22. und sage, okay, scheiße, ist zu viel, ich stelle die Sachen raus und schmeiß die halt quasi weg. Oder ich spekuliere darauf, dass die irgendwer nimmt und wenn kurzfristig jemand kommt und die dann zum 1.4. nicht möchte, dann habe ich halt einen Sperrmüll-Joker nicht mehr.
Ja.
Ja, und dann müsste ich halt so Sachen machen wie bei eBay Kleinanzeigen reinstellen und sagen, komm hier für 0 Euro zum Abholen. Genau. Und dann hoffen, dass es jemand macht, so. Aber. Ich habe die gerade zum Verkauf schon reingestellt, so nach dem Motto, wenn jetzt jemand vorher kommt und die dann so abholt und mir das Geld gibt, dann fein, dann nimm das Ding und weg damit. Okay. Ja, es wird jetzt so ein bisschen noch gegambelt bis zur letzten Minute. Ich hasse das, wenn ich das nicht selber kontrollieren kann, zu 100%, weil ich muss mich jetzt darauf verlassen, dass irgendwer anders es tut oder nicht tut.
Ja, ehrlich gesagt, ich wäre so naiv und hätte gesagt, auf jeden Fall übernimmt die jemand. Aber ich finde es super, dass du da irgendwelche Vorkehrungen triffst und ich finde es halt echt krass, was jetzt in dieser einen Woche Busy Arbeitswilli, was der quasi nebenbei noch alles gerade auf die Beine gestellt hat, das ist echt crazy.
Das ist halt so ein lustiger Alltag, weil ich von morgens bis abends hier sitze und arbeite und abends kommt dann so der Umzugswilli. Da fange ich an, so Dachboden auszuräumen, irgendwelche Sachen online zu stellen, Bilder zu machen, zu streichen, irgendwie, weiß nicht, Nachsendeauftrag einzustellen. Also all die ganzen Dinge, die passieren halt am Abend. Und irgendwann war es dann so 11, 12. Dann lege ich mich ins Bett, investiere kurz in Gumroad und dann denke ich mir so, oh, morgen wieder echt anstrengender
Tag. Ganz normaler Tag. Vorher kriegst du noch die Bitcoin-Preise und dann
Ah, ich weiß, wohin du hinaus willst. Das stimmt, weil gestern war auch so ein Ding. Was habe ich gestern? Gestern habe ich in Gumroad investiert, meinen Ledger aufgesetzt und den ganzen Tag eigentlich gearbeitet und noch parallel irgendwie gefühlt noch die wurde gestrichen.
Meinst du hast die Maske von Batman, von Heath Ledger, dem Clown aufgesetzt? Oder was meinst du?
Ja, habe ich das letzte Mal schon erzählt, dass ich mir so ein Ding bestellt habe?
Nope, kein Mensch hier weiß irgendwas von Bitcoins. Also du hast mal erklärt, was passiert, aber keiner weiß das.
So.
Investitionssachen und so weiter.
Okay, wo fange ich an? Du hast ja gerade gesagt, wo legst du das denn hin? Also wenn ich jetzt Anteile kaufe von einem Unternehmen, wo packe ich den hin? Mhm. So. Die gleiche Frage kannst du jetzt stellen, wo packst du denn deine Bitcoins hin, wenn du dir irgendwo welche gekauft hast oder so? Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, das irgendwie diese wegzuspeichern, wenn man so möchte. Es gibt halt Anbieter dafür, die sagen, hey, ich bin ein Anbieter X und du kannst die einfach bei mir einfach ablegen und ich bewahre die für dich auf.
Digital.
Ja. Digital, genau. Mhm. Oder du Internet. Bist halt der so jemand, der sagt, hey, ich möchte komplett unabhängig sein. Ich möchte auch niemanden dazwischen haben, so ein Anbieter, der man es für mich aufbewahrt. Also ist der nächstbeste Weg aktuell zu sagen, man kauft sich so, ich würde sagen, es sieht aus wie ein USB-Stick.
Ja.
Mit einem Display und zwei Tasten. Und dieser USB-Stick hat eigentlich nur den Zweck, quasi deine Kryptowährung oder Bitcoins oder was auch immer für dich zu halten quasi.
Genau.
Und
man nennt es ja nicht umsonst Wallet, ne? Ist ja ein Cold Wallet. Also quasi ein wie eine Geldbörse quasi, wo du dein digitales Geld dann quasi reinsteckst.
Genau. Und das schließt du halt quasi dann an deinen Laptop an, stellst das Ding ein, hast so ein paar Sicherheitsvorkehrungen, die du treffen musst, was halt ungefähr eine halbe Stunde dauert, das alles einzurichten. Mhm. Weil man muss einfach da wissen, das Ding ist halt so wertvoll wie ein Portemonnaie mit ganz viel Bargeld. Also, wenn du es verlierst oder wenn es kaputt geht oder wenn es halt irgendwie, ne, in irgendeiner Form dann nicht mehr da ist, dann sind auch deine Bitcoins oder dein Ethereum oder was auch immer du hältst, ist halt dann auch weg. Mhm. Und es gibt halt quasi dann auch so Möglichkeiten, das halt mit Passwörtern zu schützen. Und wenn die Passwörter dann irgendwann zu häufig falsch eingegeben werden, dann hast du noch die Möglichkeit, das über so Recovery-Mechanismus.
16 dann, Wörter sind das dann, ne?
24.
Oh, ich dachte mal 16. Ja, vielleicht 24, ja. Okay. Mhm.
Also du hast dann so 24 Wörter, die kannst du irgendwo aufschreiben und dann musst du die verstecken, musst am liebsten irgendwie die Wand irgendwie verbuddeln, also keine Ahnung. Genau,
geile Reddit-Wissen wieder. Es gibt Leute, die fräsen sich das auf Metallplatten, weil ja Papier theoretisch kaputt gehen kann und so weiter und dann fräsen jetzt die Metallplatten und machen das in irgendwelche Tresore und so weiter. Das ist nicht immer ganz witzig.
Ja, falls dein Haus abbrennt, kannst du dann natürlich die Metallplatte irgendwie, also im Grunde genommen, da hast du so Papier mit so einem Geheimnis drauf und dann musst du das irgendwie verstecken und
der Geheimniswahrer, wie Peter Pettigrew.
Genau. Ja, und das halt, und du musst halt diese Wörter abtippen und dann musst du sie irgendwo aufschreiben und dann bestätigen. Das dauert halt ewig lang. Das habe ich aber gestern alles noch irgendwann in Ruhe gemacht. Hab dann gesagt, okay, jetzt bin ich konfiguriert. Dann musstest du auf dem Ding, das ist wie so eine Art ganz rudimentäres Smartphone. Du kannst da Apps drauf installieren. Da habe ich erstmal die Bitcoin-App und die Ethereum-App und die Dogecoin-App installiert. Das ist das Wichtigste.
Natürlich.
Und dann war ich so, okay, jetzt habe ich das Ding und jetzt kann ich theoretisch da über so eine Software kann ich da Sachen kaufen. Also kannst du also eine Kryptowährung kaufen. Mhm. Oder was du halt auch machen kannst, du kannst dir quasi von deinem anderen Anbieter, den du vielleicht schon nutzt, die Sachen rüberschicken. Mhm. Und das funktioniert halt wie so eine E-Mail-Versand, wenn man so möchte. Du hast eine Adresse, das ist halt jetzt keine wiedergold@irgendwas.de-Adresse, sondern einfach so ein Code. Mhm. Das ist eine Wallet-Adresse. Mhm. Und dann kannst du dem einen Wallet sagen, bitte, also dem digitalen Wallet beispielsweise, sagen, schick bitte mal alle meine Bitcoins, alle meine 700 Stück, schick die mal bitte an meine Cold Wallet, also an mein Ledger.
So wie ich das dir auch schicken würde. Wenn ich jetzt dir gerne Bitcoin schicken würde, würde ich das einfach an deine Wallet schicken quasi. Ja,
ja, dann gibt es irgendwie so Netzwerkgebühr, also dann zahlst du quasi für die Transaktion irgendwie so. Das ist immer so richtig abstrakt, ich kann auch nicht in meinem Kopf nicht umrechnen. Da steht da jetzt 0,000 irgendwas Bitcoins, keine Ahnung.
Ja, strange ist. Kurz dazu, das ist das Spannende, da sind Leute immer erstmal verwirrt, weil da steht dann, glaube ich, so was, manchmal steht da irgendwie 240 US-Dollar, so, dafür, dass du dir quasi, keine Ahnung, sagen wir mal 1000 Euro in Bitcoin irgendwie wegschieben willst. Und dann würde man ja sagen, boah, das ist ja richtig viel. Aber das habe ich irgendwie nachgelesen, das ist die Gebühr für den Block und den teilst du dir mit anderen. Also quasi diese 240 Dollar werden dann geteilt durch, keine Ahnung, 100 oder so und dann ist es zwar immer noch nicht günstig, die Fee in der Regel, aber es ist was anderes als diese, also das ist so ein bisschen. Ja.
Ja gut, ich meine, die Leute, die von Anfang an drauf gucken wollen, dass es wirklich super, wirklich wenig kapitalintensiv ist, die würden das halt sich vorher überlegen, was sie wollen und dann erst kaufen an dem richtigen Ort quasi oder es direkt an den richtigen Ort hinpacken. Für mich war das so eine kleine Lernreise, deswegen habe ich es erstmal ins digitale Ding gepackt, jetzt rübergeschmissen. Und jetzt liegt es halt irgendwie da am Schreibtisch, ganz offen und für jeden zugänglich. Und ich denke mir so, ja. Irgendwie habe ich mich vorher wohler gefühlt. Also mit der Idee, dass es in irgendeiner virtuellen, bei irgendeinem Anbieter in irgendeiner Cloud liegt, gefühlt, oder halt eben nicht in der Cloud, sondern in irgendeinem Serverraum irgendwo in der Antarktis, in meiner naiven Vorstellung, fand ich es irgendwie sicherer als bei mir hier im Wohnzimmer. Aber nur vom Gefühl her. Natürlich, ja. Ne, ich kann das Ding jetzt nehmen, kann jetzt irgendwie nach Neuseeland fliegen und dort irgendwo in neuseeländische Dollar irgendwie umtauschen oder wie auch immer. Das würde gehen. Ja. Damit wäre ich super unabhängig, aber irgendwie so vom Sicherheitsgefühl her traue ich mir weniger als dem Anbieter.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ich finde das ist mega spannend. Ich habe mir in der letzten Zeit nochmal, ich habe dir auch dieses eine Interview da geschickt mit diesem lustigen Griechen. Der Bus, ne, also man könnte jetzt sagen, ja, warum macht man es überhaupt, ne, und da muss man wieder überlegen, so, ne, die Idee hinter dem Bitcoin, ne, was du ja auch mal irgendwann ausgeführt hast, so, ne, diese Dezentralisierung, so nach dem Motto, okay, man ist nicht mehr abhängig von irgendwelchen Geldinstituten, bla bla bla, ne, muss man jetzt nicht dahinter stehen oder wie auch immer, aber um diese Idee, sag ich mal, vollkommen auch irgendwie zu embracen, bringt es auch nichts, wenn du deine Coins quasi auf irgendeiner anderen Plattform rumliegen hast, weil dann ist es im Prinzip genauso steuerbar, in Anführungszeichen, wie bei einer Bank, wo dann die Bank kann theoretisch ja hingehen und sagen, ja, der Kontostand ist jetzt null. Und dann sagst du, nee, sorry, ist er nicht. Ja, die sagen trotzdem ja. So, wenn du Pech hast in irgendeinem totalitären System. Und das kann dir im Prinzip mit so einer Börse auch passieren, mit so einer digitalen Börse. Und deswegen, wenn man quasi die Full Bitcoin Experience haben will, ist eigentlich der wahre Weg dann eben, das in so ein Wallet zu schieben, um dann wirklich diese Unabhängigkeit zu haben und dann auch quasi diesen Bonus des Bitcoins zu haben, so nach dem Motto, wenn mal irgendwann alles abbrennt, wenn mal irgendwann alle Bankencomputer zerstört sind, was auch immer, was passiert oder keine Ahnung, ne, kann man, oder einfach der Urlaub in Tijuana oder keine Ahnung und du weißt nicht, was ist denn da für eine Währung eigentlich, dass man sagen kann, okay, ich möchte gerne jetzt auf meine Bitcoin zurückgreifen, die in dem Fall möglicherweise vielleicht sogar an Wert zugenommen haben, weil alles andere nicht mehr existiert und man, das ist dann, deswegen spricht man ja auch so ein bisschen von diesem digitalen Gold und was auch immer, ne? Brauchen wir jetzt nicht großartig drüber zu reden. Aber deswegen ist es ganz spannend, dieser Prozess ist auf den Ledger speichernd, mal so, wie es dann eigentlich so abgeht. Ja, interesting. Und ich finde halt diese Idee ganz cool aus diesem Interview von dem Typen auch, das ist ja, dass man immer davon ausgeht, dass wir, keine Ahnung, ist vielleicht auch einfach ein bisschen viel Blabla, ich habe jetzt nicht alles gefaktencheckt, aber so nach dem Motto, dass wir zu diesen privilegierten 17-18% gehören der Welt mit einer stabilen Währung, aber eigentlich gibt es da draußen irgendwie 80%, also ein bisschen mehr, wo einfach die nicht sich auf ihre Währung verlassen können, also so viel Prozent der Menschen sind halt so, ja, keine Ahnung, was morgen mein Geld ist, wie viel das wert ist, I don't know. Das ist einfach merkwürdig, mit solchen Währungen zu arbeiten. Und dass es in den Ländern voll das Ding ist, dass da jetzt schon in Bitcoin einfach auch Gehalt gezahlt wird. Und dass die Leute halt da, dass für die der Bitcoin relativ wertvoll ist, im Sinne von, der gibt mir Sicherheit, im Sinne auf mein politisches System, in dem ich wohne und so weiter und so fort, wo wir halt bei uns in unserem privilegierten westlichen Gedöns halt, ne, uns denken, ja, keine Ahnung, ist halt irgendwie mal ganz witzig, damit rumzuspielen, mal auszuprobieren, vielleicht eine Wertanlage für manche, wie auch immer, aber diese coolere Idee dahinter des Bitcoins, dieser Dezentralisierung und der Unabhängigkeit von dem System, in dem man lebt, was jetzt für uns vielleicht komisch wirkt, aber wie gesagt, in anderen Ländern relevant ist, das finde ich noch einen ganz interessanten Gedanken dahinter vielleicht.
Voll. Ja, das muss man sich, das ist genau richtig und wichtig, das mal so auf den Punkt zu bringen. Wenn du in einem System lebst, wo du den anderen Akteuren trauen kannst, also die Notenbank, der Staat, deinen Mitmenschen, dann einigt man sich halt auf eine Währung, die dann, wo keiner dran zweifelt, dann ist alles fein. So, aber wie du sagst, ne, in anderen Ländern ist das eben nicht der Fall. Und das ermöglicht in diesen Ländern vielleicht eine gewisse Form des Handels und der Wirtschaft, so die es sonst nicht gäbe, in der gleichen Form. Und ich auch so allein aus idealistischen Gründen mal diesen Gedanken mal sacken zu lassen und zu überlegen, hey, was macht eigentlich dieses, jetzt nicht Bitcoin als Währung, sondern was macht eigentlich diese Technologie mit uns als Gesellschaft? Allein deswegen, um das irgendwie, wie soll ich sagen, um sich damit quasi näher auseinanderzusetzen, hilft es, glaube ich, einfach mal, diese alltäglichen Dinge, das klingt so doof, aber es hilft, es mal anzufassen. So, ne? Und mal sich selbst quasi entweder irgendwo einen Account zu machen, sich mal so eine Kryptowährung zu kaufen oder seine eigene Währung in diese Währung zu wechseln oder auch mal so, ne, mit so einem haptischen Ding mal rumzuhantieren und zu überlegen, was bedeutet das eigentlich? Wie fühlt sich's an? Ne? Was macht das mit mir? Finde ich eine coole Erfahrung und dafür hätte es sich schon gelohnt. So. Aber genau, wie wir alle wissen, werden wir stinkreich damit, weil wir jetzt unendlich viele geile Währungen kaufen und dann geht der Dogecoin durch die Decke und wir werden einfach, ne, einfach die
Kasse. Ja, es ist, man könnte es fast sagen, es ist das klassische Wilma-Prinzip. Wir haben keine Ahnung von irgendwas und dann, in dem Fall kauft man sich irgendwo ein oder man liest sich irgendwo ein und automatisch beschäftigt man sich ja auch mit der Sache dann mehr. Und man hat diesen, also es ist was ganz anderes, ob ich jetzt quasi über die Nachrichten oder ob ich mir quasi mal so nebenbei irgendwas dazu durchlese und dann habe ich so dieses Überschriftenwissen. Oder ob ich sage, hey, ich habe mir Bock, das mal genauer anzugucken. Ich will da mal drin sein, ich will das mal mehr auschecken. Das finde ich wie immer ganz spannend bei so einer Sache. Und dadurch, genau, guckt man sich das eine Interview mal mehr an und kriegt ein bisschen mehr Gedanke dahinter, anstatt dieses, ja, das sind diese Internet-Kiddies, die damit irgendwann mal reich geworden sind und dann ist das wieder eingebrochen und keine Ahnung, jetzt investiert da Tesla rein, Punkt. Nee, da ist irgendwie, man kann zumindest der Auffassung sein, dass da mehr hintersteckt und das ist ganz interessant. Ob man das alles immer so teilen muss.
Das Ding ist halt, das ist die nächste Welle des Internets. Ob man will oder nicht, also ich glaube, das ist unaufhaltsam. Die erste Welle war ja, okay, wir haben alle irgendwelche so Internetseiten, wo man so einfach mal so ein bisschen draufklickt und mal so was Content liest. Zweite Welle war auf einmal, oh, man tauscht sich im Internet aus, Kommunikation über das Internet ist super geil und es entstehen Monopole wie Facebook und so weiter, wo alle irgendwie am Ende sagen, ja, ist doch nicht so geil. Und die dritte Welle ist halt, hey, warte mal ganz kurz, wir können dieses Monopolproblem in den Griff kriegen, indem wir das einfach gar keinem in die Hände geben, sondern einfach ein Gut erschaffen, was alle irgendwie nutzen, aber wo keiner der Biba-Boba-Babo-Boss ist, sondern es gehört irgendwie allen und niemandem. Und das ist eigentlich so der Grundgedanke der Demokratie, wenn man so möchte. Ne? Also, ja gut, das kann man drüber streiten, aber zu sagen, es gibt halt eben keine Zentrale.
Idealisiert,
sehr in einer extremen Variante davon, also nicht in der Form, wie wir sie heute kennen, mit Vertretern und so weiter. Ne? Ja. Genau, aber in einer Form, die halt eben eine idealistische Richtung geht, die vielleicht irgendwie immer die in den Gedanken cool war, aber nie realisierbar war, ist jetzt durch technologischen Fortschritt irgendwie realisierbar geworden, in einer gewissen Form. Aber jetzt gilt es halt zu überlegen, wie kann man das nutzen. Aber ich glaube, dadurch, dass eben so viel monetärer Hype da auch hintersteckt, gibt es genug Anreiz für Leute,
auf jeden Fall,
sich damit auch intensiver zu beschäftigen und Sachen dafür zu kreieren. Ich denke mal, ich glaube, wir sind schon bei diesem Punkt drüber, wo es eben so eine, ja, wird es das in 3-4 Jahren noch geben, Ding ist, so wie es am Anfang beim Internet auch hieß, ja, Internet wird eh nicht überleben. So ist es ja am Anfang, ja, wird dieses Blockchain, bla, wird es das überleben? Ja, wahrscheinlich ist es ein paar Jahre wieder weg. Ich glaube, wir sind über den Punkt drüber, wo man sich das aus den Köpfen streichen kann. Und jetzt ist halt die Frage, wie sind wir heute, also wo stehen wir gerade? Ich glaube, wir sind gerade so über die Dotcom-Bubble, also 2000er-Bubble hinüber. Wir sind jetzt so 2002, 2003 Internetphase, wo wir alle mit diesen Handys immer Angst hatten, auf Internet zu klicken, weil es teuer war.
Ja, genau.
Und stell dir mal jetzt nochmal, jetzt denk mal 15 Jahre in die Zukunft und jetzt gib mal dieser Technologie 15 Jahre Zeit und ich glaube dann, weiß ich nicht, ob wir nicht alle so ein Ding implantiert haben als Cold Storage irgendwie. Und bei Blutspenden kriegst du so ein bisschen Bitcoins in deinen Arm gepumpt oder so.
Die goldenen Münzen kommen digital.
Genau, die kommen dann nicht mehr so rübergeworfen, sondern so.
Möchtest du das Gefühl haben, Cola getrunken zu haben? Okay.
Genau. Wir simulieren jetzt Cola-Zufuhr.
Ja, es ist finde ich auch irgendwie ganz, ganz spannend, da mal einfach so ein bisschen drüber nachzudenken. Und jetzt könnte man natürlich, ne, klassischer Begriff, der gerade in den Medien viel auftaucht, so, ne, aber ist es nicht so, dass 1/4 des Energieverbrauchs in Deutschland mittlerweile quasi durch Bitcoin-Mining und so weiter, durch das Netzwerk quasi entsteht? Kann gut sein, es ist möglicherweise so, aber das ist halt eine Sache, der muss man sich wieder annehmen. Also ich finde, eine Technologie aufgrund des Energieverbrauchs quasi auszuschließen, finde ich immer schwierig. Klar ist es nicht geil, aber die Menge der Energie, die wir bereitstellen und wie viel da aus, haben wir in der nicht aufgenommenen Folge, die Hausfolge, haben wir da so ein bisschen drüber gesprochen. Die Frage ist, wie lange müssen wir noch darüber diskutieren, wie schädlich es ist, quasi Energie zu produzieren? Und ich glaube, das ist ein absehbares Problem, einfach Energieverbrauch.
Ja, plus, ich fand das super faszinierend damals bei der Bank, als ich da die Ausbildung gemacht habe, mal diesen Geldzyklus mal zu verstehen. Und jetzt, ich will das nur mal, das, was ich da beobachtet habe, quasi in meinem Alltag bei der Bank, mal so ein bisschen gedanklich teilen. Ich glaube, dann wird auch klar, dass das Argument für die Tonne ist. Wenn du heute in eine Bankfiliale trittst und Geldautomaten ansteuerst, dann ist das ein Computer, der eine Kassette beinhaltet mit Geld. Das heißt, das Ding läuft ja auch mit Strom. Das ist ja, ne? Das ist ja kein Mensch, der sitzt und dann so irgendwie so deine Eingaben irgendwie auf einem, ne, Blatt Papier
kriegt.
So
also, okay. Genau. Das war jetzt eher Seehund.
Das heißt, wir haben ein Gebäude mit einem Automaten oder mehreren Automaten und Strom. So, dann gehst du weiter, dann ist auf einmal eine Filiale mit ganz vielen Arbeitsplätzen, wo Menschen sitzen.
Klimaanlage, Licht.
Klimaanlage, Licht, Computer, Heizung, dies, das, Ananas. So, dann hast du diese ganzen in der Filiale nochmal Automaten. So, dann gibt es Menschen, die bringen dir das Geld und holen es dann wieder ab, weil, Chef, der Geldautomat ist ja irgendwann mal leer. Leute nehmen Geld raus, gibt ja keiner Geld rein. So, das heißt, da braucht kommt man einmal
Benzin?
Ja, weiß ich, da kommen auf jeden Fall einmal die Woche, einmal am Tag, wie auch immer, kommen da Menschen, die haben so Geldkoffer, die fahren mit Autos mit Benzin und bringen dir diesen Kassetten, die auch technologisch geschützt sind, auch mit Strom und so betrieben werden, bringen sie dir Geld, das tust du dann da rein und die fahren ja auch mit Autos, das heißt, die holen das irgendwo ab, das Geld, bringst es irgendwo hin und bla bla bla. Das Geld muss ja auch produziert werden, das sind ja so Scheinchen, das ist ja hochspezialisiertes Material, ne? Entsprechend, damit es auch langlebig ist und so weiter, das muss bearbeitet werden, das muss imprägniert werden, was auch immer die damit machen.
La Casa de Papel.
So, ne, haben wir alle bei Netflix gesehen, so auf jeden Fall wird Geld irgendwie bedruckt und bla 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 hergestellt, das heißt die ganzen Kosten für die Rohstoffe, also für dieses Papier, für die Verarbeitung, für die Drucktinte etc. 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 Das muss ja auch irgendwo hergestellt werden, bla bla bla. Ende der Geschichte ist, dieser ganze Geldentstehungs- und Verteilungsprozess, der ist ja auch nicht energiefrei, wenn man so möchte. So, jetzt kann sich, bei Bitcoin ist es relativ simpel zu rechnen, wie viel musst du an Energie aufwenden, wie viel Rechenleistung in Kilowattstunden und so weiter, kriegt doch irgendwer hin. Jetzt rechne mal die ganzen Menschen, Büros, Transporte, Produktionskosten, da die Energie um. Ich weiß nicht, ob das viel weniger ist. Oder sogar mehr. Oder selbst, also, was sagen wir, ist, man darf halt nicht glauben, das eine ist zero, das andere ist ganz viel, sondern es ist halt beides, kostet dich halt Energie in irgendeiner Form. So.
Just saying. Die gleiche Diskussion hatten wir ja bei Elektroautos / normale Autos, wenn man dann anfängt. Ne? Man redet über die Akkuproduktion, aber man redet dann nicht über die Auto, also die Benziner. Produktion, aber in die eine Rechnung nimmt man das mit rein, weil sie es anbietet, die neue Technologie damit zu kritisieren, in die andere lässt man raus. Klar, aber wichtig ist, glaube ich, immer, dass man auch dann sagen muss, okay, man muss halt klar sein, das eine ist nicht immer flawless, so nur weil etwas neu ist, ist es auch naiv zu sagen, das ist jetzt das Beste, was es jemals geben wird und es ist unangreifbar und keine Ahnung was, ob es jetzt Elektroautos sind, ob es der Bitcoin ist, ob es keine Ahnung was ist. Was ist noch alles so fancy? Keine Ahnung, natürlich hier Solar, hier Photovoltaik, Photosolarkrams und so. Aber das ist ja ganz normal, dass man Technik eine gewisse Zeit geben muss, bis sie dann wirklich vernünftig ist. Und selbst wenn sie dann an dem Punkt ist, gibt es wahrscheinlich schon wieder neue Sachen, die noch mal geiler sind. Es ist halt immer ein fortschreitender Prozess. Ich will nicht wissen, also ich weiß nicht, ob es Gerüchte sind, aber ne, man hört ja auch immer über die ersten Fernseher, dass dann immer gesagt wurde, ja, das ist Teufelszeug und das macht alle Menschen dumm. Naja, wir sehen heute, es hat funktioniert, alle Menschen sind dumm, nein, aber so, ne, also ich habe das Gefühl, egal welche, oder Autos, ich will nicht wissen, was man über Autos am Anfang geredet hat, über die ersten Autos, also es ist ja immer so, dass es am Anfang viel Kritik gibt und das ist ja auch berechtigt, das ist ja auch gut und wichtig, weil dadurch werden ja dann Sachen auch überprüft und nochmal dreimal hinterfragt, das macht es natürlich auch ein bisschen langsamer, aber trotzdem, finde ich, muss man immer bedenken, dass sich beide Seiten angeguckt werden und dann auch überlegt werden, naja, was steht denn dem Ganzen gegenüber? Wie du genau richtig gesagt hast, es macht keinen Sinn, Vergleiche zu machen, wo wir die eine Seite, nur weil sie schon lange da ist, auf null rechnen und die andere Seite aber auf ganz viel. Gleiche Diskussion haben wir mit Bier- und Cannabis-Vergleich, wenn es um Drogen-Blabla geht. Ne? Man geht dann immer hin und sagt, also nicht, ich will jetzt keine Position ergreifen, aber ist ja auch klassische Diskussion, ist immer so, ja, also über Bier redet keiner, aber über Cannabis reden wir die ganze Zeit und die anderen Leute, die wieder sagen, naja, aber Bier ist doch viel schlimmer als Cannabis, weil und so weiter und so fort. Man kann halt immer, muss immer die beiden Seiten irgendwie betrachten und dann wird man nie zum Ergebnis kommen. Das eine ist null plus ultra die perfekte Lösung, sondern alle haben ihre Schwächen und Stärken irgendwie. Sorry, ein bisschen lang, aber.
Ja, ich meine, was du halt dann oft hast, ist, dass einfach Leute, nur weil etwas nicht Perfektes direkt halt abschreiben als, naja, gescheiterter Versuch. Ja. Oder als Teufelszeug.
Spielerei. Oder,
ja. Spielerei, ja, ist doch Humbug, eine nächste Blase, nächste Bubble. Ich glaube, die Kunst ist es einfach da, eben nicht so schwarz-weiß zu denken und zu sagen, das eine, entweder ist es 100% Erfolg oder die 100% Lösung oder es ist wertlos. Das zu neigen, glaube ich, so wir Deutschen so ein bisschen. Ne? So, entweder passt es zu 100% und es ist komplett makellos oder wir finden irgendwas, warum es schlecht ist und dann verwerfen wir die Idee.
Aber was ist schon makellos? Vielleicht verklären wir uns die Sachen auch nur makellos, ne? Könnte man sagen. Aber egal, ja.
Ja, aber genau, aber ich glaube halt, wie du sagst, das braucht halt seine Zeit und, das ist, und ich glaube, es ist halt spannend herauszufinden, was eben diese Adaption schafft. Also man betrachtet dann mal so wie so eine S-Kurve. Am Anfang geht es ganz langsam, dann steigt es ganz schnell an und so hat es irgendwann jeder und es ist gesättigt.
Ich glaube, eine sogenannte Sättigungskurve, oder?
Ja.
So haben wir es im Bio immer genannt zumindest.
Ja, genau. Und das ist halt so immer dieser, also ähnlicher Verlauf, ne? So ganz langsam, ganz schnell, dann irgendwann mal wieder langsam weniger. Und ich glaube, das als mentales Modell in seinem Alltag mal so hinten im Hinterkopf zu haben, ist halt super praktisch. Und du guckst dir Sachen an, denkst dir, okay, wo sind wir gerade auf der S-Kurve? Ah, okay. Wenn gerade eben so immer gefühlt alle skeptisch sind und du aber glaubst, dass es eine Technologie, die halt Bestand hat, wie zum Beispiel Solar, wo du sagst, oh, Solar ist irgendwie smart, sind wir gerade schon bei jeder hat's oder sind wir eher gerade bei, oh, steigt gerade rasant an, weil wird gerade günstig und jeder kann es sich leisten. Und ich glaube, bei Solar sind wir auch gerade irgendwo noch relativ so in der Mitte oder so am Anfang vielleicht eher noch so von wegen, hey, es wird jetzt spannend und weiß nicht, ich frage mich bei jeder Sache, die ich so beobachte, wo sind wir gerade auf dieser Kurve? Und ist es überhaupt, wird es überhaupt zu dieser Sättigung kommen oder nicht?
Oder und wenn man exponentiell?
Das ist ja zum Teil halt in der Wachstumsrate, ist das ja immer exponentiell, ne? Und also, wenn es dann soweit ist. Und ich glaube, das halt unterscheiden zu können von, ist es jetzt ein Fake-Scheiß und wird es niemals irgendwie Mainstream erreichen? Und ist es vielleicht irgendwas, was sich gerade auf dem Weg befindet, ist halt voll wertvoll, wenn du das unterscheiden kannst.
Und das ist ja auch der spannende Part. Das ist dann eben genau das, was ich eben am Anfang meinte. Nicht zu sagen, oh, ich sehe, Bitcoin geht hoch und die Leute, das wird teuer und irgendwann verkaufe ich das fürs Doppelte, sondern dann eben auch sich hinzusetzen und zu überlegen, okay, was steckt denn eigentlich dahinter? Ist das vielleicht eine ganz coole Nummer? Was ist die Technik und so weiter und so fort? Also, wie so oft beschäftigt euch einfach mit den Dingen, die irgendwie so passieren. Es bringt halt nie was, einfach nur stupide, das irgendwie zu konsumieren und zu sagen, ja, dann gehe ich da mal mit. Keine Ahnung, das macht vielleicht nachts um 30:30 mal Sinn bei irgendwelchen Startups, bei so Spielereien.
Das ist kein Spielereien.
Gunout wird echt. Nein, deswegen, ich habe es extra Spielereien gesagt. So, ne? Aber man neigt dann immer so dazu, die Sachen eben dann zu verklären. Deswegen, ich finde es ist immer dann wert, bevor man solche Urteile fällt, dann vielleicht der ganzen Sache mal eine Chance zu geben, im Sinne von, ich gebe der Sache die Chance, Informationen zumindest darüber zu erlangen und mir darüber dann ein differenzierteres Bild zu machen, anstatt einfach zu sagen, nee. Das ist doch scheiße. Das ist doch der Untergang der Menschheit. Naja, vielleicht kann es das sein. Vielleicht aber auch nicht. Und wir müssen ein differenziertes Bild haben und überlegen, warum es das eine oder das andere sein kann. Weil es gibt Gründe, warum Menschen bestimmte Dinge gerade ganz toll finden. Und vielleicht müssen wir die auch davon überzeugen, dass es eigentlich nicht so ist. Aber das können wir nur, wenn wir uns Ahnung von der Materie beschaffen.
Okay. Ja, und man sollte immer im Kleinen anfangen bei sich selbst. Deswegen habe ich mir ein Ledger gekauft.
Auf jeden Fall.
Darum auf, wieder den Kreis zu schließen. Ja.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Ja, ich werde auf jeden Fall, werde auf jeden Fall nachher noch meine restlichen Coins rüber switchen. Ich habe echt noch viel vor heute. Nein, Quatsch. Aber finde es auch immer geil, wenn man alles an einem Ort hat. Und
auf jeden
ich
bin Fall.
Nicht ganz fertig. Ich muss dann nachher noch ein bisschen rumhacken mit dem Ding. Und ich merke, ich habe noch so ein bisschen Angst davor, irgendwas zu verkacken, auf einmal ist alles gelöscht. Ich bin so, fuck.
Ja, also sicher irgendwie so ein J vergessen bei der Adresse und dann ist es einfach bei Jimbo McJohnson. Oh, cool. Jemand hat sich vertan. Ich habe einfach wieder Geld bekommen.
Boah, stell dir vor, super geiler Plot für so eine Netflix-Serie oder einen Film. Du wachst auf, guckst in deine Bitcoin-App, denkst so, warum habe ich jetzt 200 Millionen in Bitcoins da liegen? Ja. Ich so, fuck, was mache ich jetzt? Kann das irgendwer nachvollziehen? Bin ich anonym? Ja, what the fuck? Ja, ja, und auf einmal klingelt es an der Tür, denkst du so, fuck.
Ja.
Und dann fängt es an.
Guter Film. Ja. Eine Mischung aus In Time und keine Ahnung. Ich habe noch eine lustige Story vom Wochenende, die ich am Anfang ein bisschen geteased habe. Passt das noch?
Ja, klar.
Es war einfach sehr absurd. Ich muss jetzt mal aufpassen, dass sich da keiner böse auf die Füße getreten fühlt.
Hört eh keiner zu, keine Sorge.
Ja, es ist richtig, tatsächlich. Also, es ist nicht böse gemeint, ich möchte nur meinen Standpunkt dazu vertreten. Es kam auf einmal am Wochenende eine Nachricht per WhatsApp so, hey, ich war gerade in St. Augustin beim Impfen und habe meinen Lehrerpass vorgezeigt und ich wurde geimpft. Mein erster Gedanke war so, wait. Aber wir sind doch gar nicht dran. Also Gymnasiallehrer sollen doch noch nicht geimpft werden. Sollen Erzieher und Grundschullehrer und Erzieherinnen und blablabla sollen geimpft werden eigentlich. Naja, und dann war so in meinem Kopf schon so, naja, okay, aber man liest ja auch immer, die schmeißen viel Impfstoff weg vielleicht und so. Und deswegen, ja gut, bevor es an keinen geht, vielleicht ganz gut und so, wie auch immer.
Genau, Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten.
Und diese Nachricht hat sich quasi verteilt dann in irgendwelchen Lehrergruppen und so weiter und so fort. So ist dann am Folgetag, am Sonntag, keine Ahnung, 50 Leute dahin gepilgert sind, also 50 nur von Leuten, wo ich grob weiß, dass die da waren, so, nicht jetzt insgesamt, und dann die unterschiedlichsten Meldungen, 3 bis 4, ja, hat geklappt, voll gut, super duper, andere, nee, die Schlange war mir zu lang, auf gar keinen Fall, bis dann am Nachmittag, nee, irgendwie wurde ich wieder weggeschickt und die haben gesagt, es war ein Versehen gestern, es sind doch irgendwie nur Grundschullehrer und Erzieher dran. Und dann, das Geilste ist, es wird immer besser, die Geschichte, pass auf. Und dann am nächsten Tag irgendwie in irgendeinem Stadtanzeiger, keine Ahnung, so ein Bericht darüber, dass Leute, die eigentlich dran gewesen wären, nicht geimpft werden konnten, weil irgendwelche random Lehrer diese Impfstationen gestürmt haben quasi, weil die gehört haben, dass man sich da impfen lassen kann. Wo ich dachte, Leute, ich schäme mich gerade für meine Spezies, also für meine Berufung so ein bisschen. Weil, keine Ahnung, ich will ja gar nicht sagen, dass ich da besser war oder sonst irgendwas. Nur ich habe in dem Moment, an diesem Wochenende schon so gefühlt, der innere Spießbürger in mir sagt so, nee, Max, du wartest einfach, bis offiziell jemand sagt, du gehst dann dahin. Du gehst ja auch nicht über Rot, also gehst du auch nicht einfach random dahin. Erstens, in den Schlangenstellen hast du sowieso, viele Menschen hast du, naja, du hast gestern sehr viel Blut gespendet, vielleicht ist es nicht keine gute Idee, da jetzt hinzugehen. So, und dann habe ich mir so gedacht, nee, komm, machst du, wenn du dran bist, easy schmiesi, ist vielleicht nachher blöd, weil dann irgendwie alle geimpft sind und dann nachher dich so angucken und sagen, warum warst du nicht auch da? Dann denke ich mir, ja, weil ich hatte meine Gründe, weil ihr euch, naja, vielleicht vorgedrängelt habt.
Ja, ja.
So, ich glaube halt, deswegen meine ich, ich muss aufpassen, dass es nicht böse klingt, weil ich bin mir sicher, da ist halt keiner aus bösem Willen hingefahren nach dem Motto, ich nehme den anderen jetzt was weg oder keine Ahnung was, sondern ich vermute, es waren diese zwei Gründe. Es wird ja sonst vielleicht eh weggeschmissen, weil die Leute gehen eh nicht hin, was man ja so liest in den Nachrichten. Und zweitens so, hey, ich tue doch eigentlich was Gutes, weil je mehr von unserer Schule schon geimpft sind, desto sicherer ist ja quasi auch das Umfeld für uns. So, das heißt, eigentlich tun die Leute ja was Gutes, aber trotzdem, dieser Spießer in mir hat geweint. So. Und es ging nicht. Und das Witzige ist ja, die Pointe der ganzen Geschichte ist ja dann, am Dienstag, am Montag, kam dann die Meldung, Impfstoff von AstraZeneca. Das heißt, die Leute, die auch noch hingefahren sind und dann quasi glücklich waren, geimpft zu gewesen, ist jetzt so ein bisschen so, well.
Alle tot.
Naja, das Gute ist, um die Pointe direkt aufzulösen, ne, ich hoffe, ihr habt alle die Zahlen gelesen, so, es geht ja irgendwie um von, keine Ahnung, 4 Millionen haben 20 erhöhte Thrombosewahrscheinlichkeiten gehabt oder so und keine Ahnung was, wo man leider sagen, aus meiner naiven Perspektive, wo man sagen muss, das sind leider statistische Erscheinungen, die können halt immer passieren. Also ich finde es ein bisschen merkwürdig so, aber gut, ich muss es nicht entscheiden. Aber was ich halt ein bisschen krass finde, dass sie dadurch jetzt quasi diesen ganzen Impfstoff komplett verbrannt haben eigentlich. Also nach der Meldung jetzt, Impfstopp wegen Gefahr, Tod, Thrombose, keine Ahnung was. Und die Leute haben ja vorher schon gesagt, oh, hoffentlich kriege ich nicht AstraZeneca, sondern BioNTech und keine Ahnung was, Johnson Johnson, Sputnik, whatever, mehr war. Und wenn die jetzt sagen, okay, wir haben uns geirrt oder wir haben jetzt nochmal nachuntersucht, es geht doch, dann werden die Leute nicht hinschlaufen und sagen, ja geil, jetzt nehme ich den. Ich glaube, damit haben sie die Bevölkerung noch mehr davon abgeschreckt. Und das ist halt, glaube ich, ganz schön fatal tatsächlich. Aber naja, das sind nur so die Gedanken zu den letzten Tagen.
Was vor allem ich denken muss, an die Menschen, die sich im Bus oder in Zügen so an die Tür stängeln und sich so reindrängeln und die Leute nicht rauslassen.
Ja.
Es gibt nicht umsonst gewisse Regeln. Und wenn sich jemand was überlegt hat zur Reihenfolge, dann hat das seine guten Gründe und man sollte auch einfach mal zum Wohl aller sich an so Reihenfolgen vielleicht auch mal halten.
Ja, wie gesagt, ich kann mir halt immer noch vorstellen, dass das so dieses zugute gehalten, dieses nach dem Motto, naja, wenn die doch sagen, ey, kommen Sie vorbei und wir haben genug Impfstoff und alles cool.
Aber wenn
so.
Das in einer WhatsApp-Gruppe geteilt wird, ja, ist ja keine deswegen, offizielle Meldung von wegen, komm vorbei.
Ich,
das
genau
ist so
deswegen, die, was soll ich sagen? Ich weiß, aber ich meine, wenn die in dem Impfzentrum dann sagen, ja, okay, weil die mussten ja ihren Lehrerausweis, also die mussten quasi einen Gehaltsnachweis vom Gymnasium zeigen. Das heißt, es ist nicht so, als hätte da irgendwer betrogen oder so, sondern es war so, die sind hingegangen, haben gesagt, ey, ich bin vom Gimmi, kriege ich es trotzdem? Ja, auf geht's. So. Also hat quasi da, sag ich mal, rein offiziell keiner was falsch gemacht. Irgendwie nach meinen moralischen Standards irgendwie schon, aber ich kann verstehen, dass die vielleicht auch ein bisschen verquer sind und ich muss die nicht auf alle anlegen. Ja, fand ich aber auf jeden Fall witzig. Also die Dramaturgie der Geschichte war einfach sehr, sehr witzig, so, weil man das immer so zwischendurch so reingespült bekommen hat. Dann gab es Lehrer, die sich beschwert haben, dass es so unkollegial ist, weil es ja nur manche Lehrer diese Nachricht bekommen haben und nicht alle, weil nicht alle drin sind. Und dann dachte man sich, wann meldet sich der Schulleiter, der entweder sagt, bitte geht da nicht hin oder geht da alle hin? Und dann war es ja auch so, dass man nach AstraZeneca in der Regel so 1 bis 2 Tage relativ, sag ich mal, starke Immunreaktion zeigt. Das heißt, man hat mal so einen Tag Fieber oder so und danach ist alles cool. Das heißt, wir haben uns schon gedacht, so mit denen, also ich habe mit Jenny geschrieben und dachte uns schon so, pass auf, morgen sind wir die einzigen beiden in der Schule, alle anderen liegen irgendwie krank, also einen Tag halt krank flach und wir müssen die ganze Schule irgendwie rocken, vertretungsmäßig. Ja, es war einfach eine Achterbahn der witzigen Gefühle. Lustig. Die darin übrigens endete, sorry, ich hoffe, es ist einfach sehr witzig noch in meinem Kopf gerade. Wir werden jetzt ja getestet, montags und donnerstags. Und wir werden jetzt seit dieser Woche mit Schnelltests getestet und nicht mehr mit dem PCR-Test. Und das Witzige ist, dass bei der ersten Testung irgendwie von 30 Lehrern 6 Leute positiv waren. Vorher halt immer 0, jetzt waren 6 positiv. So, meine Reaktion war erstmal so, ja, Schnelltests sind halt ungenauer, so, passiert halt, PCR-Test nachmachen, easy schmiesi, sind wahrscheinlich eher negativ, so. Nope, nicht in der Schule. In der Schule, das Gerede war groß. Oh, hast du schon gehört? Die müssen bestimmt 7 Wochen weg. Keine Ahnung, was passiert mit denen? Leben sie noch? Keine Ahnung, ich war dabei. Es waren Tränen sind geflossen, Schweiß ist ausgebrochen, man weiß es nicht. Also die Dramaturgie in allen Gesprächen, jeder hat gefragt, weißt du schon sowas? Und jetzt, ich weiß nicht, zum Glück, und auch alle immer so, weißt du wer? Und ich hab mir so, nein, so, ich weiß es halt von einer Person, und die hat mir heute schön geschrieben, dass der PCR-Test negativ war, also alles cool erstmal so, weil auf der einen Seite denke ich mir, es ist ja wirklich richtig scheiße, wenn du die Diagnose bekommst, dass du wirklich Corona hast, ist halt super kacke, aber irgendwie wäre ich bei den Schnelltests erstmal davon ausgegangen, ja, wir machen erstmal einen Double-Check, aber dann denke ich mir, nicht jeder hat sich vielleicht so informiert, biologisch, wie auch immer, wissenschaftlich, dass er weiß, dass dieser Schnelltest nicht so mega genau ist. Ja, und das war dann wieder quasi die weitere Sache, die losgeht. Und jetzt das Spannende ist ja, diese Woche und nächste Woche sollen wir ja noch, alle Schüler sollen sich selbst mit dem Schnelltest quasi testen. I don't know! 1000 Schüler sollen selber diesen Schnelltest durchführen. Ich bin gespannt, wenn dann irgendwie auf einmal 80 oder 100 positiv sind, was passiert dann? Weil die müssen ja erstmal raus und es ist einfach so absurd. Das wird sehr, sehr, also diese 2 Wochen voll Osterferien gerade, die fühlen sich echt für mich gerade nur an wie Slapstick. Es ist so merkwürdig. Mit den Schülern ist es mega cool, die wiederkommen. Es macht total Bock, die wiederzusehen. Aber was da so organisatorisch, was jetzt nicht die Schule führen kann oder sonst irgendwer, sondern aber was da gerade abgeht, ist super crazy, dass man sich echt nur denkt, Leute, ich kann hier gerade, es ist, also, ich kann nur noch den Kopf schütteln und irgendwie dabei lachen. Und mir gegenseitig mir immer so, keine Ahnung. Das ist völlig absurd, was da gerade passiert. Aber zum Glück auch ein bisschen witzig, weil eigentlich kommt gerade keiner zu Schaden. Deswegen ist es noch okay. Deswegen kann man darüber lachen. Stand jetzt, keine Ahnung, Donnerstag, keine Ahnung, großen Meldungen, aber nee, ja. Und jetzt ist halt diese Diskussion, gehe ich dann überhaupt dann zum Testen? Weil dann, wenn du positiv bist, musst du erstmal raus, willst du das? Keine Ahnung, da kommen gerade die übelsten
Diskussionen. Bist du taktiert, ne, so, was will ich in den nächsten Wochen so machen? Will ich denn überhaupt positiv getestet werden können? Ja. Ist ja dann doof, ist ja Ostern demnächst.
Es ist echt, es ist einfach krass. Aber da merkt man, finde ich, klar, ich glaube, da sieht man wieder ganz gut, so Lehrerzimmer ist halt ein Schritt durch die Gesellschaft irgendwie auch und da merkt
ach was, nein! Das ist so eine Randgruppe der Gesellschaft.
Ja, durch ein Extrem vielleicht, genau. Nee, aber das Witzige ist, jetzt kann ich mir immer noch mehr vorstellen, wie es halt eigentlich gerade da draußen so abgeht. Weil ich habe ja mit keinen Menschen was zu tun, großartig, außer mit denen, die ich mir aussuche. Und da sehe ich aber so, warum auf einmal Twitter so wütend ist. Warum auf einmal, keine Ahnung, irgendwelche Leute wieder irgendwelche Corona-Demos machen. Weil exakt diese Unsicherheit und diese Nervosität, die ich da jetzt gesehen habe die letzten Tage, die wahrscheinlich viel mehr in den Leuten ist, als ich mir gedacht habe. Weil ich irgendwie naiv war und dachte, ja, wir sind doch jetzt eigentlich einigermaßen drin im Game. Wir trudeln da jetzt so Richtung Ferien. Mal gucken, was geht. Jeder gibt sein Bestes. Mal schauen. Mhm. Aber ich glaube, dass da, wie du, also ich glaube, da passiert diese Corona-Müdigkeit plus diese Verdrossenheit der, was kriegen wir jetzt für Regeln? Irgendwelche, wie heißt es, Korruptionsskandale, die immer mehr kommen mit Masken. Irgendwelche Gesundheitsminister, die vielleicht nicht mehr tragbar sind, weil sie vergessen haben, irgendwas zu bestellen. Also die weirdesten Nachrichten, die da aufeinander folgen, dass man sich nur noch denkt, was passiert hier eigentlich gerade?
Ja. Ich habe, also das ist nur ein Gefühl, ne?
Klar.
Aber die Menschen, die wirklich unter der ganzen Pandemie wirklich leiden, und jetzt nicht von denen, die jetzt gesundheitlich leiden, so, weil das ist, ne? Die.
Aber meinst du halt finanziell oder meinst du psychisch?
Lass uns das mal in alle Gruppen aufteilen. Also die, die gesundheitlich drunter leiden, die haben entweder es schon hinter sich oder die haben echt drunter gelitten, weil es irgendwen erwischt hat und es halt scheiße so. Und dann ist halt, ne, die, also da würde ich sagen, hast gutes Recht, irgendwie wütend zu sein, dich zu beschweren und zu sagen, hey, mein Schicksal ist schlimm genug, ich will nicht, dass es anderen passiert, deswegen seht mal zu, dass ihr euren Job macht, liebe Menschen dieser Welt, die irgendwie damit zu tun haben.
Nehmen wir jetzt mentale Gesundheit dazu, das ist die Frage. Oder würdest du die extra kategorisieren gerade?
Ich würde das extra kategorisieren. Gut. Mentale Gesundheit. Da denke ich mir, ja, Leute, es geht uns allen gerade nicht so geil, weil irgendwie hat jeder mit der Situation auf seine individuelle Art und Weise irgendwie zu strugglen. Den einen geht es halt aus also es gibt unterschiedliche Gründe, aber jeder, ich glaube, für alle ist die Situation neu und ungewohnt und anstrengend und schwierig und so weiter. Es steht nicht umsonst bei Google auf der ersten Seite, wenn du Corona googelst, hier mentale Gesundheit, denk bitte dran, entspann dich und hör auf auszurasten. So, auch schwierig und ja, kann man verstehen, wenn man frustriert ist und so weiter, aber muss man jetzt irgendwie durch, ne, kann sich Hilfe holen und so weiter, ne, bla bla bla.
Und vor allem muss man trennen zwischen Leuten, die halt, sag ich mal, eh schon Depressionen haben und hatten und halt wirklich Krankheitsbilder aufweisen oder Leuten wie, keine Ahnung, dir und mir, die halt mental theoretisch auch darunter leiden, weil wir es nicht so geil finden, weil wir nicht mehr irgendwie zusammen essen gehen können oder keine Ahnung was. Und keine Ahnung, die Studenten, die keine Party machen können. Klar, es ist nicht so geil, ne, ich will das gar nicht runterreden. Aber auch da gibt es ja noch mal, würde ich jetzt subjektiv sagen, noch mal Abstufungen der, wie belastet sind wir da.
Ja. So, ja. Ja. Und dann gibt es halt die Menschen, die halt finanziell darunter leiden. Und dann denke ich mir auch so, ja gut, dass die dann irgendwann mal sagen, scheiße, meine Existenz ist gerade irgendwie dahin, ich kann mir nichts zu essen kaufen und so. Dass die wütend sind, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Menschen, denen, also ich behaupte jetzt mal, meine Berufsgruppe, alle, die irgendwie im IT-Sektor gerade arbeiten, deine Berufsgruppe, Beamte, Lehrer oder verbeamtete Lehrer, also unter der Prämisse, dass du jetzt nicht irgendwie gerade irgendwen verloren hast oder irgendwie selbst irgendwie Krankheit irgendwie mit dir mitschleppst, unter der Prämisse, dass du irgendwie das mental irgendwie so einigermaßen handeln kannst und eben nicht, wie du gesagt hast, schon vorher mit irgendwelchen Problemen in diese Situation reingekommen bist, denke ich mir, du hast ja keine finanziellen Sorgen gerade. Dürftest du theoretisch nicht haben, weil dein Beruf ist ja nicht gefährdet. Also, mit welchem Recht beschwert man sich gerade? Also ich habe das, meine Wahrnehmung ist, dass gerade die, die es am wenigsten irgendwie das Recht haben, sich zu beschweren, die lautesten sind und die wirklich strugglen, irgendwie für sich
still
Kämmerlein strugglen oder untergehen. Ne? Und das ist so kann wie bei sein, diesen ja? ganzen Rassismusdebatten, ja? Also die ganzen Weißen streiten sich da drum und der Rest guckt zu und denkt sich so, was passiert hier gerade? Und jetzt, die, denen es am wenigsten irgendwie schadet gerade, gefühlt schreien am lautesten, also das ist natürlich übertrieben und ich habe dafür keine Beweise, aber das ist so meine Wahrnehmung, dass halt die Leute am meisten rumheulen, die eigentlich gar am wenigsten Grund dazu haben, rumzuheulen. Und das nervt. Oh.
Ja, genau. Ich will da jetzt gar nicht großartig was gegen sagen. Klar ist, glaube ich, ne, dass es gerade zum Beispiel jetzt, ne, jetzt will ich gar nicht von mir sprechen, so, ne, aber ich habe schon das Gefühl, dass das gerade, nur um es so ein bisschen zu relativieren vielleicht, wenn ich jetzt überlege, ich hätte zwei Kinder hier zu Hause und würde jetzt trotzdem dazu quasi voll in der Schule arbeiten müssen, mit quasi Halb-Hybrid-Aufgaben zu Hause machen für die Kinder und aber auch in der Schule sein, plus dann vielleicht noch so ein bisschen Sorge von selber krank werden, weil ich noch irgendwie Oma, Opa sehen will, keine Ahnung was. Ich glaube, man kann sich da auch, sage ich mal, einen relativ normalen Arbeitsalltag stricken als Lehrer, der schon hart, hart, eklig belastend gerade ist, aber jemand jetzt nur, ich kann jetzt nur von mir sprechen, wo ich denke, ja, ich kann mich halt wirklich einfach nicht beschweren, weil bei mir ist es halt easy entspannt. Ich habe klar ein bisschen mehr zu tun, ein bisschen belastender und so, aber da sind wir eben bei dem, das klingt so gemein, aber in dem normalen Rahmen des, naja, wir haben jetzt halt dreiviertel Jahr, ein Jahr eigentlich diese Pandemie. Natürlich nagt es irgendwann an einem so ein bisschen mehr. Das ist ja vollkommen normal, aber wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht in diese Extreme driften. Wenn es nicht, klingt so gemein, wenn es nicht berechtigt ist, beziehungsweise wenn es sich vermeiden lässt und sonst müssen wir uns halt Hilfe holen. Es bringt ja nichts, wenn wir die ganze Zeit sagen, wir leiden so hart und wir leiden so hart und das sagen wir einfach monatelang, aber wir tun auch nichts. Wir helfen, lass uns auch nicht helfen, weil da müssen wir uns eben versuchen, Hilfe zu suchen oder irgendwas zu tun. Ansonsten gehen wir ja kaputt. So.
Ja. Ja, und ich denke mir die ganze Zeit, okay, ich erwarte halt einfach gerade viel weniger von meinen Mitmenschen. Nicht, weil ich sage, ihr seid irgendwie doof, sondern ich denke mir halt so, ja, ihr habt halt eure Arbeitspakete gerade mit euch selbst. So. Deswegen bin ich halt, versuche ich halt viel rücksichtsvoller zu sein. Quasi für alle um mich herum und denke mir so, ja komm, du bist halt gerade ein Arsch, aber hey, sei es drum, du hast wahrscheinlich gerade genug Struggle mit der Family oder whatever. Oder hey, du machst gerade deinen Job ein bisschen beschissen, aber hey, mein Gott, ja, es ist halt für alle gerade scheiße, also komm,
Auge. Man sagt immer ganz gerne so dieses, gibt ja gerade Wichtigeres, ne? Und das ist halt im Zweifel auch manchmal so, ne? Es gibt einfach gerade Wichtigeres als dann Arbeit im Zweifel, aber das muss halt jeder selber für sich beurteilen. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen und wer bin ich, der dann sagt, hey, du hast nicht das Recht dazu, weil wir nicht reingucken können. Aber man muss sich halt selbst dann hinterfragen, finde ich, und dann überlegen, bin ich jetzt gerade nur ein Jammerer und eigentlich ist es einigermaßen okay? Oder, ey, mir geht's auch einfach richtig scheiße und dann darf es dir auch richtig scheiße gehen. Aber ja, die Frage ist mal, was bringt der Hate-Kommentar auf Twitter, der dann laut irgendwelche Köpfe von irgendwelchen Ministern fordert?
I don't know.
Yes, also ich weiß gut. Schon, das bringt nichts, das weiß ich, aber gut. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt so weitergeht. Auf jeden Fall macht es in der Schule wieder Bock. Also ist halt cool mit den kleinen Klassen. Da merkt man echt krass, wie die aufblühen. Ich hatte heute meine EF. 15 Leute waren in dem Kurs. Alle 15 kamen mindestens zweimal dran. Also alle haben sich mal gemeldet. Die ruhigsten Schülerinnen und Schüler haben sich gemeldet und kamen auch dran und so. Da merkt man, wie ultra krank krass das Schulsystem davon profitieren würde, wenn die Klassen kleiner wären. Das ist einfach so crazy. Aber gut, das nur als kleine Beobachtung, vielleicht aus dem Schulalltag jetzt. Boah, mein Bett ruft, Mann. Ich muss eigentlich jetzt im Bett, eigentlich liege ich jetzt im Bett.
Okay, fuck, Mann. Lass uns beeilen. Ab ins Bett, ich muss auch noch was tun heute.
Alrighty. Judy. Startups investieren. Nee. Habt einen schönen Abend. Haltet den Kopf oben. Gebt euer Bestes und freut euch auf die Osterferien. Ach nee, Quatsch, habt ihr ja nicht alle.
Ciao. Unnötig.
Ciao.